I've been selling my soul, working all day, overtime hours for bullshit pay, so I can sit out here and waste my life away, drag back home and drown my troubles away. It's a damn shame what the world's gotten to for people like me.
Ja, und damit ein ganz großes herzlich willkommen bei 21, dem toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Heute sind wieder einige Leute am Start und die werde ich mal ganz kurz vorstellen. Dann hätten wir dort einmal Mahlzeit Ben.
Ja, Mahlzeit.
Mikro und der Rest klappt jetzt endlich wieder. Wir können loslegen. Dann haben wir noch am Start Magazinmann himself, den NetDiver.
Hallo aus der Schweiz.
Und dann haben wir natürlich noch den verführerische Bank Machine Lodi am Start.
Grüß euch.
Und zurück aus dem Urlaub, the one and only Toxic Machine, Markus Turm. Hallo Markus.
Moin, moin. So, Grüße nach Rostock. War ein schöner Urlaub übrigens, muss ich sagen. Ganz überrascht von der Ostsee. Stark.
Ja, ich habe Videos gesehen. Bilder, Videos. Ja, ja. Wurden mir exklusiv zugespielt. Alles gut. Bleibt alles in der Familie. ich brauche einmal die Blockzeit. Wer hat die für mich?
Keiner.
Keiner.
Also, mein Note sagt mir 803, 490.
490. So, dann checke ich einmal gegen. Das sieht gut aus. Das akzeptiere ich.
Der Mempool leert sich langsam. Hat Markus nicht mal gesagt, der leert sich nie wieder?
Ja, ich habe die Wette laufen, aber was heißt langsam? Wie viel haben wir noch?
Das sind nur noch ein paar Blöcke.
Was heißt ein paar?
Das sind wie viel? 126 Blöcke, also ein paar.
Was? Wird es auf Mempool der Space werden die gar nicht mehr angezeigt, oder
du,
was?
Du musst vielleicht ein bisschen zur Seite gehen oder so. Mal gucken, nicht nur die ersten drei. Ey, da sind ja nur drei Blöcke. Das ist zur Seite scrollen.
Aber wir waren doch bei
two weeks.
Wir waren mal bei 190 oder so.
Was? Das sind noch immer 373.000 unbeständigte Transaktionen.
Aber dann haben die Anzeige angepasst, oder? Weil so viele Blöcke sind da früher nicht angezeigt worden.
Ja, bei Bankern sieht das immer anders aus mit den Anzeigen.
Und so, bei uns gehen Zahlungen so schnell durch, da gibt es keine Wartezeit.
Du meinst die Kreditleistungen, die gehen so schnell durch. Ja, ja. Nee, ich weiß noch, da war, ich weiß nicht mehr wer, aber jemand vom Pocket war doch dabei. Und dann hatte Markus noch gesagt, der wird ganz schnell wieder geklärt.
Aber das sieht ja noch super aus für mich. Ich meine, 370.000 Transaktionen warten noch.
Das, ja, das halt Blöde ist, ich muss noch mal ein paar Satz nachschieben. Ich habe nämlich eine Transaktion noch am Laufen und hatte nur, geizig wie ich bin, 6 Sat per V-Byte eingestellt. Ich glaube, die schlummern immer noch im wilden Space und wollen abgeholt werden. Ich glaube, ich muss da noch mal ein bisschen Satz drauf prügeln. Naja.
Okay, also bevor wir jetzt so richtig loslegen, habe ich gleich mal ein Gewinnspiel am Start. Wir haben sogar zwei Sachen heute. Wir haben ganz viele Sachen eigentlich zu gewinnen in nächster Zeit. Deshalb werde ich das in den nächsten Folgen nur machen. Aber jetzt erstmal für heute das Wichtigste, weil das läuft schon bald an. Und zwar verlosen wir ein Ticket für die Bitcoin Masterclass bei 21 Lectures. Und das ist eine richtig geile Veranstaltung. Also da könnt ihr eine Woche dann in Zürich vom 2. bis 6. Oktober praktisch 5 Tage am Stück Bitcoin Masterclass Technik Hardcore durchziehen. Ja. Da sind dann so Leute dabei als Referenten, wie zum Beispiel Christian Decker und viele andere. Also es ist eine sehr, sehr geile Veranstaltung. Kostet, glaube ich, wenn man es kauft, so 2.500, glaube ich, Euro.
Oh.
Franken sind es dann wahrscheinlich weniger oder netter, aber wie ist der Frankenkurs eigentlich? Ich weiß gar nicht. Ist es 1:1?
Nee, der ist schon lange nicht mehr 1:1. Aber ich weiß es jetzt nicht auswendig. Aber ist so ein bisschen drüber, also drunter.
Also es ist eine richtig geile Veranstaltung und wenn ihr euch ein Ticket trotzdem kaufen wollt, gibt es mit dem Code 21 auch 10%. Ja, da fällt auch nichts für uns ab. Ihr habt gesagt, wir wollen da nichts haben. Ihr kriegt die vollen Nachlass sozusagen. wenn ihr da mitmachen wollt. Aber bitte nur mitmachen, wenn ihr da auch wirklich Zeit habt. Ja? Und nicht irgendwie, das, ich glaube, letztes Mal, wir hatten das schon mal, also ein Ticket hatten wir mal, das gab es vor 2-3 Jahren so. Und da haben sich auch viele gemeldet und dann gesagt, nee, ich habe keine Zeit, da muss man es immer wieder weitergeben. Also wenn ihr Zeit und Bock auf so eine Veranstaltung habt, die richtig cool ist, dann bitte beim Gewinnspiel mitmachen und nicht einfach anmelden und dann müssen wir 5-mal das Ticket weitergeben. Ja, und wie könnt ihr mitmachen? Ich würde sagen, es zählt nur ein Kommentar auf Noster, oder? Was meint ihr?
Da bin ich ganz
Noster schwer dafür. Einfach ein bisschen zu pushen.
Ja. Genau, fand ich super.
So, also wir hauen nachher einen Tweet raus für die Folge und bis zur nächsten Folge einfach kommentieren auf Noster und drunter schreiben, ich will das Ticket für die Bitcoin Masterclass oder so, oder so, dass wir es halt zuordnen können und dann verlosen wir es unter den Leuten, die da kommentiert haben. Und wir haben noch ein zweites Ticket, haben wir gedacht, verlosen wir noch ein zweites Ticket für die BTC 23. Auch einfach einen Kommentar drunter, dass ihr dahin wollt. Und dann hauen wir da auch noch ein Ticket raus. Dann hätten wir einiges als Gewinnspiel.
Wo finden die Leute das? Auf welchem Noster-Account?
Auf 21 dann.
Sehr gut.
Ja, also unter 21 packen wir das dann drunter. Und die nächsten Gewinnspiele, haben wir, glaube ich, gesagt, machen wir auch grundsätzlich nur noch auf Noster. Es gibt auf Twitter oder X oder Y oder wie auch immer das Ding heißt, gibt es nichts mehr zu gewinnen.
Oh, den Adventskalender machen wir auch auf Noster. Ihr habt es hier gehört. Ihr müsst.
Haben wir gerade entschieden.
Haben wir gerade entschieden. wenn ihr was zum Advent gewinnen wollt, dann müsst ihr euch Noster zulegen.
Ja. Lodi, wäre das nicht was für dich, der Kurs?
Ich dachte jetzt gerade Noster, weil auf Noster bin ich natürlich absolut nicht aktiv. Aber ich weiß nicht, mit Technik kenne ich mich eigentlich schon recht gut aus, deshalb weiß ich nicht, ob das für mich so interessant wäre. Aber lasst es gern die Noster-User entscheiden, die sollen es drunter kommentieren.
Sehr gut, ja. Also Lodi weiß schon alles.
Vielleicht ist überall. Nächstes Jahr. Also du weißt ja, wenn du Straßenumfragen in Stuttgart machst, die Leute wissen über Bitcoin alles. Dementsprechend brauchen wir diesen Kurs nicht mehr.
Ja, die Folge fängt schon sehr gut an.
Lodi-Meme, was weißt du über Noster? Alles.
Ja.
Was weißt du über Noster? Sehr gut. Also, wir machen diese zwei Tickets. Bitte drunter kommentieren, ne, welches Ticket ihr haben wollt. Und dann hauen wir das raus. So. Und das zweite große Thema heute, gleich zu Anfang, Argentinien. Ja? Mein Lieblingsland. Nicht wegen Messi, sondern vor allem wegen Javier Milei und weil ich da auch persönlich viele Argentinier kenne und denen einfach wünsche, dass es irgendwann auch mal aufwärts geht mit dem Land und die Scheiße mit dem Sozialismus endlich da aufhört. Und es gab ja einige Diskussionen auf Twitter und so und ich habe ja hier ein Javier Milei Fanshirt. Was steht da eigentlich drauf? Milei Presidente. Also, nimmt schon vorweg,
ist da noch ein was Backprint? Da passieren wird.
Nee, ich glaube nicht.
Das siehst du nicht, wenn du nach vorne guckst.
aber sehe ich das richtig? Sind es die El Presidente T-Shirts, die jetzt einfach so drüber, da wurde einfach drüber gemacht, jetzt neuer Präsident?
Da wurde jetzt einfach der Löwe Chirka, von Argentinien drüber
gemacht. Er sieht auf jeden Fall gut aus.
Ja. Habe ich von Argentinien ein Geschenk bekommen und wir haben auch kräftig gefeiert, als er 30% geholt hat, jetzt in den Vorwahlen. Haben wir einiges gebechert. Sind auch Leute gerade von Argentinien da, die vor 3 Tagen gelandet sind. Ja, Argentinien, Milei Fanclub in Deutschland haben wir sozusagen gegründet. Ja. Und da wollte ich einfach so ein paar Sachen dazu erzählen, also ein paar von den Sachen, die ich mir noch gemerkt habe im Vollsuff, was es alles zu erzählen gibt über Milei in Argentinien. Zum einen, er ist halt ein Wirtschaftspolitiker, der große Anhänger von Friedrich August von Hayek ist. Ne? Er wendet sich gegen die argentinische omnipräsente Staatsintervention an, weil in Argentinien irgendwie, keine Ahnung, ist glaube ich 60-70% Staatsquote, obwohl wir in Deutschland ja auch schon 53% haben. Und dadurch haben die ständig Krisen. Also irgendwie kennt man Argentinien nur als dauernde Wirtschaftskrise. Irgendwie hat man das Gefühl, da ist immer Wirtschaftskrise. Da ist nichts anderes mehr. Ja. Und ich fand das halt so cool, weil es geht nicht nur um diese Wahl oder Politik an sich, sondern ich war vor ein paar Wochen eben mit meinem Kumpel und da lag im Wohnzimmer ein Buch Los Fundamentos de la Libertad, hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen, die Verfassung der Freiheit von Friedrich August von Hayek, ich glaube 1960 hat er das geschrieben. Und es lag da einfach auf dem Tisch. Und ein Bibliothekar aus Argentinien hat erzählt, dass er wahnsinnig überrascht ist, dass in letzter Zeit junge Menschen immer mehr Bücher kaufen von Hayek und sich dafür interessieren. Und der konnte es gar nicht verstehen. Ne? Und Milei empfiehlt halt bestimmte Bücher auch im Fernsehen oder auf seinem YouTube-Kanal. Und immer mehr Leute in Argentinien interessieren sich für die österreichische Schule und für Freiheit. Und das ist halt eine Entwicklung, die ganz unabhängig davon ist, wie jetzt die Wahl ausgeht oder ob der Milei jetzt Präsident wird oder ob er das, was er verspricht, eben durchzieht oder nicht. Ganz unabhängig davon entwickelt sich halt eine Bewegung, die halt keinen Bock mehr auf Sozialismus hat. Ja? Diese Krankheit, die in Südamerika schon irgendwie seit gefühlt 100 Jahren grassiert und immer mehr Länder in den Abgrund zieht. Also jetzt neuestes Beispiel ist sicherlich Venezuela, ja, wo die Leute nichts mehr zum Essen haben und in Argentinien sieht es ja nicht viel besser aus. Und ja, das trifft halt jetzt auf Leute, die dann sagen, nee, wir wollen nicht mehr das Gleiche machen. Da muss es doch irgendwie anders gehen. Ja. Übrigens in Deutschland gehen wir ja gerade einen anderen Weg. Lass mich ran, da kannst du mal das,
von der Baerbock abspielen.
Das heißt eigentlich, die Zusammenarbeit unter den Völkern, oder wie Che Guevara sagte, ja, Solidarität ist die Zärtlichkeit unter den Völkern. Das ist eigentlich das, was diese Erde irgendwie friedlich hält und daran muss man weiter arbeiten.
Ich finde es halt so interessant, dass die Argentinier Bücher kaufen, die über Freiheit handeln und die Baerbock einen Massenmörder aus Argentinien zitiert. Ja, das sagt halt schon viel über Deutschland aus und über das, was in Argentinien da so abläuft. Was ich auch so cool fand in diesen Gesprächen da so bei ein paar Bier, da hat mir einer erklärt, dass so eine Weinflasche, die kostet vielleicht 100 Euro, weil es ein guter Wein ist. Aber in der Welt, wo niemand Wein trinkt, da zahlt niemand etwas für diese Weinflasche. Ne? Also so hat Milei praktisch im Fernsehen die subjektive Werttheorie erklärt. Ne? Dass praktisch Wert von jemandem kommt, der bereit ist, dafür zu zahlen und es keinen so Bullshit wie intrinsischen Wert gibt. Ja, also das scheint bei den Menschen doch recht gut anzukommen. Und natürlich in Deutschland kommt das gar nicht gut an, also bei der deutschen Presse. Milei ist ja rechtsradikal, ultrarechts. Was gab es noch eigentlich? Also gibt es noch irgendwelche Steigerungen nach ultrarechts? Was kommt das? Nazi?
Du bleibst nur Nazi übrig. Nazi, Hardcore, Libertarismus, NCAP, whatever. Irgendwas.
Ultrakapitalist, ja. Wobei ich das schon cool fand. Also Ultrakapitalist, das fand ich schon cool. Also, ja. Ich habe so ein paar Positionen von Milei mal aufgeschrieben, was er ändern will. Zum einen redet er auch ganz, ganz viel mit den Menschen in Argentinien über die Geschichte Argentiniens. Ja. Wir wissen ja, Argentinien war mal eines der reichsten Länder der Welt. Mhm. In Argentarius, glaube ich, steht mal der Satz drin über jemanden, der wäre reich wie ein Argentinier. Das war im 19. Jahrhundert in Deutschland ein gängiges Sprichwort für jemanden, der viel Kohle hatte. Ja? Also Argentinien war eines der reichsten Länder der Welt, glaube ich, für 2 Jahre sogar das reichste Land, aber immer so unter den Top 5. Und dann hat man halt gedacht, nee, Umverteilung ist cool und mehr Staat und mehr Bürokratie und so und mehr Sozialismus und dann ist das nach abwärts gegangen. Ne? Das kennen wir mit Deutschland jetzt auch, dass in die Richtung geht. Und die Milei verspricht den Menschen halt, wenn sie zur Marktwirtschaft zurückkehren, verspricht er ein Wirtschaftswunder. Und ich habe mal hier Länder aufgeschrieben, die durch Marktwirtschaft ein Wirtschaftswunder hatten. Ne? Deutschland, China, Chile, Japan, die baltischen Staaten, Südkorea, Taiwan, Hongkong, Singapur. Und dann habe ich auch hier noch eine Liste von Ländern, die ein Wirtschaftswunder hatten, dank Sozialismus. Kannst du dir mal kurz vorlesen, Lodi?
Die Länder mit fertig, Sozialismus? Markus. Bin fertig.
Ah, okay, alles klar. Gut, dann hätten wir das auch. Das heißt, wir hatten, also was wirklich ein Wunder wäre, wäre, wenn unsere Regierung mit mehr Staat, mehr Subventionen, mehr Bürokratie, mehr Steuern ein Wirtschaftswunder hinkriegen würde. Das wäre dann wirklich ein Wunder. Das andere ist einfach die logische Folge. Du machst immer weniger Steuern und dann hast du ein Wirtschaftswunder. Das ist die logische Folge. Das hat nichts mit einem Wunder zu tun. Das andere wäre wirklich ein Wunder. Da könnte der Typ mit seinem ich mache Wasser zu Wein, der könnte dann einpacken. Dann müssten wir unsere Regierung heilig sprechen, ja? Weil sie es wirklich geschafft haben, aus dem Sozialismus ein Wirtschaftswunder zu machen. Das wird einfach nicht passieren. Sozialismus ist einfach eine Totgeburt. Und das müssen halt die Leute dann bezahlen. Also, und das Coole in Argentinien, muss ich mal sagen, das Coole ist, dass die Leute da mitziehen, dass es halt von unten herauf geht. Wir hier drüben, wir sehen nur diesen Milei, der immer redet und diesen Politiker und wählen und so. Aber was wir nicht sehen, ist diese Bewegung von unten halt. Das so wie Bitcoin, die haben, glaube ich, irgendwie jeden Tag auf Twitter haben sie Twitter Spaces, wo sie über Hayek und Milei und Mises reden und so weiter. Und ich glaube halt, da bewegt sich was.
Aber was machen die Leute dann heute? Also die wollen ja aus dem Peso zwangsläufig raus. Gucken die, dass sie an Dollar kommen? Kaufen die irgendwelche Wertgegenstände oder was tun die aktuell?
Ja, also es gibt, ich habe mit ein paar Argentiniern gesprochen, da gibt es so Märkte, wo halt Schwarzhandel betrieben wird. Also das nennen die dann, glaube ich, Blue Dollar. Also nicht Black Dollar, sondern Blue Market oder so. Und die versuchen immer an Dollars ranzukommen. Diese Märkte sind aber illegal, aber die haben halt gesagt, das interessiert halt niemanden. Ja. Legal, illegal, scheißegal. Also das interessiert wirklich niemanden, weil da geht es ums Überleben. Ja. Der Rentner, der jetzt gerade hier ist, zu Besuch aus Argentinien, dem seine Kinder sind alle ausgewandert, nach Kalifornien, nach Deutschland, nach Österreich, der kriegt 120 Dollar Rente im Monat. Ja, vor 4 Jahren hat er gesagt, waren es noch 450, 500 Dollar. Der hat 40 Jahre in das verfickte Rentensystem eingezahlt. Ja, das Land ist am Ende. Und ich glaube, dass die sehen sich halt nach irgendjemandem, der es mal anders macht.
Das ist super nicht immer
die gleiche Scheiße. Ja, das ist eine super Umverteilung. Ja. Fiat Money funktioniert halt perfekt in diesem System. Ja. Milei wurde halt in Argentinien vor allem bekannt, weil er im Fernsehen halt wortgewaltig für eine freie Marktwirtschaft eingesetzt hat und irgendwann diese Partei dann gegründet hat. Und diese Bewegung ist dann immer größer geworden. Ne? Symbol der Partei ist ein Löwenkopf, den ich auf meinem T-Shirt habe, die Löwenmähne. Also in Argentinien haben sie wirklich einen Löwen, nicht nur ein Wildschwein wie in Berlin. Und er sagt halt zu seinen Anhängern immer, ich bin nicht hier, um Lämmer zu führen, sondern um Löwen zu wecken. Ja, er verspricht keine neuen Steuern mehr, Staatsausgaben drastisch senken, Zentralbank abschaffen. Und in Deutschland wird das immer verkürzt dargestellt. Sagt man, er will den Dollar als Währung einführen. Das stimmt aber nicht. Er will die Zentralbank abschaffen und die Menschen sollen selber wählen, welches Geld sie benutzen dürfen. Ja, so diese typisch libertären Positionen. Ne? Mhm. Die Menschen sollen das Recht haben, Waffen zu tragen, unbeschränkte Einwanderung, solange der Staat dafür nicht zahlen muss. Das Einzige, wo die Deutschen so fremdeln, ist die Abtreibungsfrage, wobei ich echt sagen muss, für die Argentinier ist das überhaupt kein Thema. Also, wobei für Libertäre ist das ja auch immer ein schwieriges Thema. Du musst ja immer abwägen zwischen dem Leben des Kindes, wann beginnt dein Leben, und dem Recht der Mutter auf den eigenen Körper. Ja, wobei das echt ein schwieriges Thema ist. Also ich muss sagen, ich lasse das immer aus, weil halt für mich ist es auch immer schwierig, welchen Monat nimmst du? Abtreibung bis zum dritten Monat, bis zum vierten Monat. Manche Linke, die wollen ja am liebsten noch abtreiben, bevor das Kind in den Kindergarten geht. Ja, und die Rechten in den USA, die sagen schon, einen runterholen ist schon Massenmord. Ne? Aber ich sag mal, dieses Thema ist halt, das interessiert die Menschen da unten nicht. Die haben gerade ganz andere Probleme. Die
wollen müssen, was zu essen haben.
Ja, die müssen ihren Kindern Essen auf den Tisch stellen. Ja.
Also,
viele müssen sich entscheiden, ob sie essen oder Miete zahlen. Ja? Und dann siehst du in deutschen Medien, ja, es ist gegen Abtreibung. So. Wobei die Argentinier mir sagen, sie wissen nicht mal die Position von Milei zur Abtreibung. Das ist überhaupt kein Thema im Land. Ja? gibt es viele andere Probleme. Komischerweise ist ja auch zum Beispiel, also wenn man schon sagt, er ist rechts, ja, da muss man nur sehen, unbeschränkte Einwanderung und dann, er sagt halt, Leute können heiraten, wen sie wollen, und er ist Anhänger der freien Liebe, was auch immer das heißen soll, keine Ahnung. Aber er will, glaube ich, damit sagen, mir ist doch völlig egal, was ihr sexuell
klingt sehr treibt. Rechtsradikal schon.
Ja, ja, auf jeden Fall, ultra rechts.
Und so hart ja. Konservativ.
Also ich sag mal, diese ganzen Positionen, es ist halt cool zu sehen, wie die Menschen im Land da mitgehen. Ja? Ob er jetzt wirklich Präsident wird, das ist natürlich eine schwierige Frage. Und wenn er Präsident wird, kann er überhaupt Mehrheiten generieren, um diese Position durchzusetzen? Das ist ja das nächste Thema. Also es wird wahnsinnig komplizierter. Ich würde mal sagen, das ist so, dem gebe ich halt sehr, sehr wenig Chancen. Aber was ich halt cool finde, ist, dass das halt eine Bewegung von unten herausbildet, wie halt Bitcoin auch eine Bewegung von unten ist, wo die Leute halt über Mises und Hayek sprechen und sogar Songs drüber schreiben. We like Mises and Hayek. Ich glaube, der geht jetzt gleich online, ne? Um 21
Uhr. Um 21 Uhr. Ja, der ist jetzt in einer Minute ist der freigeschaltet.
Genau. Und ich habe jetzt mal so ein paar Positionen, ein paar Sätze von Milley aufgeschrieben, die er von sich gegeben hat. Zum einen, der Staat ist im Kern eine kriminelle Organisation, die von einer Zwangseinnahmequelle lebt, die sich Steuer nennt. Dies macht die Politik zu Dieben. Die Freiheit des Marktes und der Kapitalismus erzeugt bei jenen, die ihn ablehnen, ein Gefühl von Neid. Und der Sozialismus wird getragen von Neid, Hass, Groll, Ungleichbehandlung vor dem Gesetz und Mord. Also, sagen wir mal so, man merkt schon, wohin das geht beim Milley. Also schon hardcore-libertäre Positionen, die er da vertritt. Konkret ausgedrückt ist das so, als ob du zu einem Wettkampf antreten müsstest und neben dir sitzt Usain Bolt. Die Frage ist also, warum schneiden wir Usain Bolt nicht die Beine ab, um damit die Ungleichheit zu beseitigen, weil du nicht so schnell rennen kannst wie er. Das Prinzip des Sozialismus ist die Einschränkung, das Prinzip des Kapitalismus die Freiheit. Der Neidvolle stellt die Gleichheit über die Freiheit, der Liberale stellt die Freiheit über die Gleichheit. Die einzige Gleichheit, die wir akzeptieren, ist die Gleichheit vor dem Gesetz. Ich sag mal, der sagt halt solche Sachen im Fernsehen. Ja? Und diese jungen Leute, die ihm dazuhören, das ist einfach eine Generation, die sagt, wir haben halt keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ja? Wir haben jetzt Wirtschaftskrise. Und ich bin gespannt, ob sich das durchsetzt und wie diese Bewegung sich entwickelt. Aber ich bin halt schon ein großer Fan dieses Ganzen und ich hoffe halt, dass das funktioniert. Und ich glaube, wenn wir eins kennen im Bitcoin, dann ist es doch irgendwo die Hoffnung, weißt du? Wir sind halt nicht so Untergangstypen, die sagen, nee, es wird alles scheiße und wir kleben uns irgendwo auf Straßen und so. Ich glaube, ein bisschen Hoffnung kann man ja haben. Und ich hoffe einfach für Argentinien, dass das halt irgendwann mal besser wird.
Ja, in Deutschland hat man eher so gerade das Gefühl, dass natürlich German Angst gerade da, was die Berichterstattung betrifft, Oberhand hat. Und da die Leute noch gar nicht ansatzweise so gesaubeutelt sind wie Argentinien, verkauft man hier halt den Sozialismus mit so schönen Geschenken und allem, alles wird ganz toll. Und wir leben halt in einer tollen Schuldenunion und ganz Europa wird sich gegenseitig Geld und Schulden zupumpen und alles hin und her schieben. Du siehst halt erst, dass sich was bewegt, wenn die Leute eigentlich wirklich in der Scheiße sitzen. Ne? Und dafür sind die Deutschen einfach noch viel zu weit davon entfernt, um das irgendwie zu reflektieren, wie es den Leuten da geht.
Der geilste Satz war nach ein paar Flaschen Bier hier am Abend, da hat der Rentner ihm gesagt, wie kann man nur so dumm sein, um Sozialismus zu wählen? Und das ist halt, das macht mir irgendwo Hoffnung, ne? Weil du musst ja nur nach Südamerika schauen. Chile hatten wir diese Reform, die halt unter einer Diktatur standfand, ne? Also praktisch zur freien Marktwirtschaft. Da wurde Chile vom ärmsten Land Südamerikas zum reichsten. Und jetzt wählen sie halt wieder Kommunismus. Jetzt wieder in die andere Richtung. Ja, das ist, Venezuela ist komplett am Arsch. Ne? Die ganzen Leute wandern aus. Was einem halt so leid tut für Argentinien, ist eben die Leute, die Älteren, die leben da, und ganz, ganz viele ihrer Kinder mussten halt das Land verlassen, um irgendwo Geld zu verdienen. Ja. Wir kennen das ja auch von Ostdeutschland. Ne? Also die Wessis sagen immer, ja, wir zahlen hier für die Straßen und die schönen Innenstädte in Ostdeutschland. Aber die Realität ist, ganz, ganz viele Ostdeutsche haben mit ihren Kindern für die Einheit bezahlt, die dann in Hamburg arbeiten oder in Süddeutschland und dann nur noch für Ostern oder Weihnachten vorbeikommen, und ihre Enkel sehen sie auch nur dann. Mhm. Und die ganzen ostdeutschen Dörfer, da wohnen nur noch Rentner. Also, und so ist in Argentinien auch, die Auswanderung ist halt riesengroß. Venezuela haben, glaube ich, 30% der Menschen das Land verlassen. Und das kann einem schon sehr, sehr leid tun, weil da werden ja ganze Familien auseinandergetrieben. Also die Familie, die ich jetzt kenne, da lebt der Papa in Buenos Aires, die eine Schwester lebt in Kalifornien, der Sohn lebt in Deutschland und die andere Tochter in Österreich. Das ist sozusagen die Folge von Fiat Money, von Sozialismus. Dass die ganze Familie auseinandergetrieben wird, die sehen sich halt dann irgendwann mal, ja. Man hat ja noch Glück heutzutage, dass es halt noch durchs Internet halt sehr einfach ist.
Ja, zum Glück haben die ein kapitalistisches Produkt wie
Zoom oder WhatsApp
oder was auch immer, damit die Kontakt halten können.
Markus, wie hoch siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass da die Wahlen manipuliert werden?
Also in Buenos Aires gab es schon einige Videos, wo du halt irgendwie auf was geklickt hast und dann ist es rübergesprungen. Also diese elektronischen Wahldinger haben gar nicht gut funktioniert. Die Umfragen sahen ihn bei 20%, er hat 30 gewonnen, war halt in der Spitzenposition, aber jetzt hast du halt auf der zweiten Position hast du die Konservativen mit, weiß nicht, 27% oder so, und dann auf der dritten Position mit 25-26% oder was waren die sozusagen die Mafia-Organisation der Sozialisten, die Kirchner Mafia, die jetzt gerade an der Macht ist. Und jetzt ist halt die Frage, in der nächsten Wahl, glaube ich, 22. Oktober, geht es halt darum, welche zwei Kandidaten da in der Stichwahl antreten. Ja. Und ich kann mir halt zum Beispiel schwer vorstellen, dass jetzt, wenn die Sozialisten jetzt rausfliegen, dass diese Wähler dann Milei wählen und nicht die Konservativen. Also, weil es war auch so ein Zwei-Parteien-System wie in den USA. Und was man halt auch hier merkt, wenn der immer mit Trump verglichen wird, seine Positionen, die haben ja sehr, sehr wenig mit Trump zu tun. Vielleicht als einzige Position die Abtreibung. Könnte man sagen, okay, da ist man irgendwie bei den amerikanischen Konservativen dabei. Aber ansonsten sind es sehr, sehr freiheitliche Positionen, die er da vertritt. Und ich finde halt nicht, dass man das mit den Republikanern oder den Trump-Anhängern vergleichen kann, die doch sehr, sehr konservativ sind im Vergleich zu dem, was Milei hier vertritt. Ja. Aber die Chancen, dass er gewinnt, ist echt schwer. Kann ich fast nicht sagen. Er hat halt ganz, ganz stark in den Provinzen gewonnen. Glaube ich, 16 von 23 Provinzen gingen an Milei. Mhm. Ja, schwer zu sagen. Aber selbst wenn er gewinnt, müsste er mit den Konservativen irgendwie zusammenarbeiten. Also ich sehe die Hoffnung eher darin, dass die Menschen in Argentinien vielleicht irgendwie die andere Art zu leben oder so sehen. Weißt du, so wie wir es jetzt im Bitcoin ja auch sehen, dass die Leute sagen, nee, also warum brauchen wir den ganzen Scheiß? Ich kann doch selber Verantwortung für mein Leben übernehmen. Also das ist meine größte Hoffnung.
Wie oft haben die da Wahlen in Argentinien?
Boah, so gut kenne ich mich nicht aus. Alle 4 Jahre, 5 Jahre, so wie bei uns wahrscheinlich.
Ja.
Also, aber so gut kenne ich mich nicht aus.
Ja, vielleicht wird es dann noch mal paar Jährchen dauern und man hat halt so eine Bottom-up-Bewegung, die sich jetzt erstmal aufbaut, ne? Und mobilisieren möchte, kann. Auch Bildung betreibt, wie du schon sagst, indem man sich halt auch Bücher kauft und erstmal den Grundgedanken dahinter versteht. Hier kommen, glaube ich, manche Leute einfach mit Freiheiten nicht klar und müssen zu einem gewissen Maß dirigiert werden.
Und was wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, was ja wichtig wäre in dem Bitcoin-Podcast, seine Position zu Bitcoin. Aber die Position überrascht jetzt nicht, wenn man jetzt die Position zu Hayek kennt. Ne? Also er sagt halt, Geld ist ein Produkt des freien Marktes und Bitcoin erzeugt den halt wieder. Und Und er sagt halt, die Zentralbanken, die rauben die Menschen aus und wir brauchen endlich wieder ein freies Geld, das vom Markt kommt. Ja, sozusagen die typisch freiheitlichen Hayek-Positionen, die er auch vertritt, ne, sozusagen einen freien Markt für Geld. Ja. Also man merkt ja schon ganz, ganz stark bei ihm, dass er diese österreichische Schule verinnerlicht hat. Seine fünf Hunde hatte sogar nach Milton heißt einer, also Milton Friedman, dann glaube einer heißt Hayek und also die Hunde hatte nach Wirtschaftswissenschaftlern benannt. Ja, also wie gesagt, das ist meine Hoffnung in Argentinien und wir werden sehen, wie das wird. Ja, vielleicht gibt es im Oktober dann eine große Enttäuschung und er wird nicht Präsident, aber ich kann mir gut vorstellen, dass diese Bewegung, dass die sich so einfach nicht unterkriegen lässt.
Also nennt eure Hunde nicht Fratscher, Habeck und Lindner. Dann wird alles gut. Ja, keine Ahnung. Es ist am Ende für mich erstmal ein Politiker. Zwar mit sehr vielen libertären Ansätzen, aber wie du schon sagtest, der muss natürlich auch in so einem Parlament und so weiter natürlich auch Sachen dann durchbringen können. Aber er ist auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam.
Ja, viva la libertad, carajo. Ist sehr, sehr unterhaltsam. Ja, wie gesagt, also es ist einfach ein Hoffnungsschimmer für Südamerika und nach El Salvador sehen wir vielleicht auch das zweite Land, das sehr Bitcoin-freundlich wird. Ja, wir werden sehen. Ja. Aber ja. Lodi, nochmal zu deiner Frage, glaube ich, zum Dollar. Also Argentinien ist schon längst unter dem Dollarstandard. Also du kannst da, als ich damals dort war, 2013, da war damals schon so, dass eigentlich kaum jemand sein Haus für Pesos verkauft hat. Jetzt kriegst du nicht mal einen Fernseher oder einen Computer oder so. Also dieses Level, wo du überhaupt mit Pesos irgendwas kaufen kannst, ist sehr, sehr niedrig.
Aber kommen die Leute auch an ausreichend Dollar dann, um Lebensmittel und Ähnliches zu kaufen? Weil das wird ja von der Regierung dann auch oft möglichst eingeschränkt, damit die Leute das nicht tun.
Es gibt 17 verschiedene Kurse zum Dollar. Also es gibt den offiziellen Kurs, der ist 1 zu 330 oder so. Gleich nach der Wahl haben sie den angehoben. Der Schwarzmarktkurs, da sind wir, glaube ich, schon fast bei 1 zu 800. Und es ist, der Schwarzmarkt ist riesig. Ja, die Menschen versuchen die ganze Zeit an Dollar zu kommen. Und die sozusagen. I've been selling my soul, working all day, overtime hours. Was war das jetzt?
Ich habe mich verklickt.
Und auf jeden Fall die versuchen die ganze Zeit da zu wechseln. Ich habe damals ja auch in 2013 gewechselt, damals noch zu 1 zu 10 auf dem Schwarzmarkt. Ja, das war noch ein richtig cooler Kurs im Vergleich zu 1 zu 800. Ja. Und das ist anscheinend auch so, was ihr auch zum Beispiel nicht verstanden habt, die wollen auch große Gesichter auf dem Dollar. Es gibt anscheinend ältere Dollars, da sind die Gesichter kleiner und neuere Dollars, da sind die Gesichter anscheinend größer da drauf. Hm. Und jetzt haben die Argentinier mir erklärt, dass die Leute die kleineren Gesichter nicht haben wollen, sondern so crazy stuff, wo ich überhaupt nicht verstehen kann, was da der Hintergrund ist. Vielleicht, weil die älteren Dollars irgendwie öfters gefälscht werden oder keine Ahnung. Ja.
Ja, oder vielleicht haben die irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht, weil, ich keine Ahnung, was in Argentinien, da ging ja schon viel ab die letzten Jahrzehnte, dass vielleicht irgendwann mal alte Scheine aussortiert wurden oder sowas.
Ja, es ist absolut verrückt, was da läuft und die Menschen kämpfen halt jeden Tag irgendwie ums Überleben und versuchen da irgendwie durchzukommen und natürlich haben da die Leute halt, die bunkern da extrem viel Bargeld. Es gibt ja auch Maschinen aus den USA, die bringen dann hunderte Millionen an Dollar Bargeld ins Land, damit es nicht ausgeht. Ja. Wie gesagt, wenn ihr da Urlaub machen wollt, müsst ihr auf jeden Fall Bargeld mitnehmen, um dann auf den Schwarzmarkt zu tauschen. Und der Schwarzmarkt ist jetzt nicht so, dass ihr den irgendwie suchen müsst. Da steigt ihr aus dem Flieger aus und überall schreit irgendjemand Cambio, Cambio. Also der Schwarzmarkt ist überall. Ja, jeder versucht irgendwie Pesos gegen Dollar zu wechseln. Die müsst ihr dann schnell ausgeben. Ja. Also ich glaube, so im Restaurant oder jetzt irgendwie auf der Straße irgendwas zum Essen kaufen, das geht auf jeden Fall noch in Pesos. Ja. Aber größere Anschaffung verkauft euch niemand. Also niemand verkauft euch ein Auto für für Pesos, weil einfach diese Geldmenge an Pesos, die kriegst du gar nicht so schnell gewechselt, wie der Pesos entwertet.
Ja. Ja, nach der Wahl haben sie ja auch den Leitzins erhöht von 97% auf 118%. Und wir beschweren uns wegen 4%. Also da müssen wir auch mal ein bisschen wieder auf den Boden zurückkommen, glaube ich, in Europa. Ha?
Ja, das kommt ja alles noch, Leute.
Aber das zeigt halt, wie weit weg die davon sind, von der normalen Welt, wie kaputt das bei denen schon ist, also wie weit die schon vorangeschritten sind, wenn man da einfach kurz einen Leitzins um 20% erhöht, aber es sowieso keinen Effekt mehr hat am Ende.
Nee, die Leute, klar, die sagen natürlich, wenn Milei die Wahl gewinnt, ist der Pesos am Ende und jeder will halt den Dreck halt so schnell wie möglich los haben. Ja. Das ist natürlich direkt nach der Wahl, nach diesem Sieg, ist der Pesos-Preis nochmal eingebrochen und das sieht ja schon stark nach einer exponentiellen Funktion aus, wo die ganze Sache durchgeht. Was ich auch noch gehört habe von Argentinien, es wird halt sehr, sehr viel USDT, also Tether, benutzt in Argentinien, um eben an Dollar zu kommen. Für die Argentinier ist halt Dollar Geld. Ja. Es gibt immer mehr Leute, die Bitcoin zwar benutzen, aber für die ist halt der ganzen Tagesablauf geht halt darum, möglichst schnell die Pesos loszuwerden und dafür Dollar zu haben, ne? Um einfach die Ausgaben zu decken. Ja, okay. Also so viel zu Argentinien. Die nächsten News gibt es dann Ende Oktober. Mal schauen, ob es gute oder schlechte sind.
Was bei Argentinien für mich noch so ein Thema ist, wenn Milei doch die Zentralbank abschaffen will, Markus, wer gibt dann die CBDC aus?
Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich schätze mal, die USA werden das dann machen.
Wenn wir gerade beim Thema CBDC sind, greife ich das doch auf. Die meisten haben es wahrscheinlich mitbekommen, da gab es jetzt eine News, dass die deutsche Kreditwirtschaft, also die deutschen Banken, gar keinen Bock auf CBDC, digitaler Euro, haben. Also vielleicht zum Verständnis kurz, die deutsche Kreditwirtschaft, das ist so eine Interessensvertretung, so Richtung Branchenverband, wie man es aus anderen Branchen vielleicht kennt. Also da sitzen die ganzen deutschen Banken drin, also die Vertreter der jeweiligen Banken beziehungsweise auch der Bankenverbände, also Sparkassen und Genossenschaftsbanken, sprich Volksbanken. Und die versuchen so ein bisschen dann Politik zu machen, Öffentlichkeitsarbeit, Lobby und so weiter und so fort. Und die haben im Prinzip reagiert, weil die EU-Kommission im Juni einen Gesetzesentwurf vorgelegt hat zum digitalen Euro. Und völlig überraschend, schießen jetzt die Banken dann doch auch mal dagegen. Man muss natürlich dazu sagen, im Bankenbereich, da dauert alles ein bisschen länger. Da haben mich auch schon viele darauf angesprochen, warum passiert dann nichts, warum wehren die sich nicht gegen den digitalen Euro. Jetzt tun sie es erstmals so richtig öffentlich und eigentlich sind es so zwei Punkte, die da vor allem in dem Paper als Risiko betrachtet werden. Zum einen sagen die Banken, ja gut, wenn da so eine EZB-Wallet da ist, was witzigerweise eigentlich eine Zeit lang gar kein Thema mehr war von Seiten der EZB, plötzlich ist es wohl wieder ein Thema. Und wenn diese Wallet im Prinzip nur den Empfang von Euros erlaubt, die Verwahrung und das Versenden, dann haben wir eigentlich schon ein Girokonto, wo dann halt die Banken sagen, ja okay, da gehen uns jetzt ein bisschen Girokontogebühren flöten, aber der Kunde ist halt auch weg. Und da machen sich die Banken natürlich entsprechend Sorgen diesbezüglich. Was für mich aber das größere Thema ist, der zweite Punkt, weil das einfach noch nicht richtig betrachtet wurde, man gar nicht weiß, was da passiert in Richtung Finanzmarktstabilität. Also dieses Thema, viele haben es wahrscheinlich mitbekommen, es soll da so ein Haltelimit geben. Das heißt, jeder von uns darf nur 3.000 Euro, hört man oder liest man immer wieder, von seinem Girokonto auf diese digitale Euro-Wallet oder wie die dann auch heißt, rüberschieben. Weil das Problem ist, wenn es da so eine Art Bankrun gibt, keine Ahnung, die Bank kriegt irgendwie Schwierigkeiten oder auf Twitter gehen Gerüchte rum, dass die Bank halt insolvent ist, dann schieben alle ihre Gelder in diese digitale Euro-Wallet. Und dann geht die Bank entsprechend pleite zwangsläufig, beziehungsweise wenn du jetzt einfach sagst, okay, ich schiebe das Geld darüber, weil dann habe ich digitales Bargeld, was ja offensichtlich ein Mehrwert vom digitalen Euro ist, dann hat die Bank diese Kohle nicht mehr, um Chiralgeldschöpfung zu betreiben. Und was ist Ende vom Lied? Die Wirtschaft bei uns, die eben auf im Prinzip Kredit ja komplett funktioniert und stetiges Wachstum braucht, fällt dann wie so ein Kartenhaus in sich zusammen. Also von dem her, ich glaube, da muss noch unfassbar viel diskutiert werden. Ich finde es spannend und ich finde es gut, weil ich auch in der Bankenwelt in letzter Zeit immer stärker merke, dass die Kritik größer wird. Und so der Hauptpunkt, den ich da auch immer wieder höre, die Banken fragen sich auch, warum? Warum soll es einen digitalen Euro geben? Weil da der Mehrwert einfach auch nicht verstanden wird. Und das finde ich so dieser Hauptpunkt eigentlich, den man da rausziehen kann, dass die Banken nicht verstehen, warum soll ein digitaler Euro kommen. Wir als Privatpersonen, Verbraucher verstehen es nicht, Unternehmen verstehen es nicht. Irgendwie hat die EZB da einen größeren Plan als wir und will es halt einfach durchdrücken, ohne dass irgendeiner der Beteiligten eigentlich einen Mehrwert da drin sieht.
Ja, Lodi, also ich habe es auch noch nie verstanden, warum die Banken sich da nicht schon früher gewehrt haben. Weil das für die ist das halt, ja, also ich sehe da ja auch, die Banken haben eine wahnsinnig wichtige Aufgabe, um Kredite zu vergeben. Das kann ja die EZB gar nicht. Ja, die kann ja nicht irgendwie jemanden prüfen, ist der überhaupt kreditwürdig und so weiter. Und ich glaube, die EZB drückt das halt jetzt nur durch, weil es halt da die Konkurrenz durch die digitalen Währungen gibt, also Bitcoin und so weiter. Ohne das gibt es gar nicht.
Ich würde dir widersprechen. Bitcoin ist, glaube ich, überhaupt kein Faktor in dem Spiel. Also was
ich sage nur so als Beispiel halt. Ne?
Ja, also was natürlich ein Faktor war, warum es auch heute diese Mika-Regulierung gibt, ist dieses Facebook-Projekt damals mit Libra und später hieß es dann Diem. Da sind alle so ein bisschen aufgewacht in dem Bereich. Ich glaube auch tatsächlich, dass Stablecoins da viel relevanter sind, dass sie Angst haben, dass es eben Dollar-Stablecoins gibt, die das Leben schwer machen. Das merkt man auch, wenn man Mika sich anschaut. Also die Hälfte von Mika besteht eigentlich nur, was Stablecoin-Emittenten nicht dürfen, weil sie da wirklich die Hosen voll haben. Also ein Grund, der meiner Meinung nach valide ist, aber da ist halt der digitale Euro nicht die Lösung dafür. Der wird auch von der EZB immer wieder gespielt, dass sie sagen, okay, wenn du in Deutschland irgendwas bezahlst, sei es im E-Commerce, sei es im Supermarkt, es sind ganz, ganz viele amerikanische Bezahlverfahren dabei. Also egal, ob es PayPal ist, Mastercard, Visa, halte ich auch für schwierig und ich finde auch gut, dass wir da versuchen rauszukommen, aber die Lösung ist halt nicht, dass die Zentralbank jetzt digitales Zentralbankgeld emittiert und dann ist alles schön und toll. Also die Lösung muss halt irgendwie aus der Bankenbereich, aus der Privatwirtschaft kommen, wie auch immer. Das kann man politisch vielleicht auch irgendwie unterstützen. Also die Idee oder der Grundsatz, den finde ich schon auch richtig, weil ich die Abhängigkeit auch als schwierig empfinde, aber ja, die Lösungsfindung scheint halt irgendwie eine andere zu sein.
Also ich denke mal, mehr Regulierung, härtere Regulierung wird da sicherlich helfen, oder? Um dann aus dem freien Markt auch irgendwelche Firmen rauszubringen. Oder die als Konkurrenz dann wirken.
Das müsste man jetzt testen. So richtig eine Konkurrenz gibt es noch nicht in Deutschland, habe ich das Gefühl. Also alles, was die Banken versucht haben, scheitert irgendwie grandios. Irgendwie Bezahlverfahren oder Bezahlung in Deutschland klappt irgendwie nicht so gut. Also ich weiß nicht, netter, aber ihr habt ja Twint in der Schweiz. Das funktioniert ja recht gut und ich glaube auch recht gut verbreitet, oder?
Ja, also es ist so, dass eigentlich praktisch überall schon im mittlerweile über Twint bezahlt wird, ja, in der Schweiz. Also sehr, sehr oft alltäglich.
Ich höre das zum ersten Mal. Kannst du das für die Deutschen, wir sind jetzt so ein bisschen Entwicklungsland, kannst du das erklären für die in Deutschland?
Ja, also es ist im Prinzip halt so, wie soll ich sagen, eine App, mit der du dir eigentlich peer-to-peer Schweizer Franken rüberschieben kannst, aber du kannst eigentlich auch überall an verschiedenen Kassen oder sogar eigentlich deine Parkgebühren und alles über Twint direkt bezahlen und das geht alles in Sekundenschnelle, wenn du so willst.
Also im Prinzip ist es ähnlich wie PayPal. Nur halt, dass es eine Insellösung der Schweiz ist, aber da stehen tatsächlich die Schweizer Banken dahinter, die das halt geschafft haben, sowas einzuführen. Was, also sonst, ich glaube in Europa, ich glaube in Schweden, Norwegen gibt es noch so ein paar Lösungen, aber in Mitteleuropa fällt mir jetzt nichts ein, wo irgendein Land sowas aus der Privatwirtschaft, aus dem Bankenbereich geschafft hat, da was zu etablieren, weil bei uns in Deutschland ist ja ganz extrem, wie zum Beispiel im E-Commerce PayPal vertreten ist. Das ist in anderen Ländern auch nicht so krass.
Also meines Wissens war es sogar ursprünglich so eine Art private Initiative, die dann eigentlich von den Banken übernommen wurden. Also die App wurde eigentlich von einer privaten Entwicklungsagentur mal entwickelt und dann von einer Bank, von Banken übernommen, UBS und so.
Jetzt fällt mir gerade ein, es gab doch in Deutschland diese Corona-App in Gaststätten. Da wollten sie doch eine Zahlungs-App rausmachen und die haben doch einen Haufen Kohle vom Staat gekriegt. Wahrscheinlich kommt da jetzt bestimmt demnächst auch was Riesengroßes raus und dann können wir das alle benutzen.
Ja, spätestens im Herbst, wenn es wieder losgeht mit der nächsten Welle. Können sich jeder irgendwelche Leute dumm und dusselig am Start machen bei denen. War nicht Smudo auch noch dabei? Hat der nicht auch irgendwas entwickelt mit Corona-Warn-App? Da war doch irgendwas.
Also ich sehe das mit Twint immer auch ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Also es gibt in der Schweiz schon bereits verschiedene Annahmestellen, die sagen, wir nehmen kein Bargeld, also du musst mit Twint bezahlen oder mit Karte. Das ist dann halt wieder die andere Seite der Medaille. Also ich versuche nach wie vor möglichst oft Bargeld einzusetzen.
Danke, Netta, aber für die Überleitung, weil wir kommen jetzt zum Thema Bargeld.
Überleitung des Todes.
Ich war leider letzte Woche bei der News-Folge nicht dabei und da haben die Jungs ja auch über Bargeld gequatscht und ich hätte da so ein paar Zahlen mitbringen können, deshalb reiche ich die jetzt einfach nach, weil ich habe für eine Podcast-Folge dann nämlich so Bundesbank-Statistiken und so weiter ausgegraben und da habe ich jetzt 2, 3 Zahlen mal dabei. Also im Euro-Währungsgebiet sind aktuell über 1.500 Milliarden Euro in Form von Bargeld im Umlauf. Also schon eine irre Summe. Und tatsächlich ist es so, dass die Menge jedes Jahr steigt. Also seit Euro-Einführung ist die Menge jedes Jahr gestiegen. Jetzt sind natürlich ab und an neue Nationen dazugekommen. Dementsprechend hat man natürlich mehr Bargeld gedruckt oder geprägt. Aber es ist schon interessant, dass die Menge seit Euro-Einführung sich versiebenfacht hat, was wir an Bargeld im Umlauf haben. Also man kann jetzt nicht sagen, dass das Bargeld irgendwie im Umlauf weniger wird. Klar, jetzt hat man natürlich Inflation. Das heißt, früher habe ich mit 2 Euro was bezahlt, brauche heute vielleicht 5 Euro. Aber auf jeden Fall gibt es immer mehr Bargeld, zumindest im Euroraum. Und in Deutschland zum Beispiel ist die Wachstumsrate rückläufig, aber wir haben immer noch eine Wachstumsrate zwischen 5% und 10%, was das Bargeld angeht in den letzten Jahren. Und was ich mega spannend dann auch noch fand, zu gucken, wie viele Banknoten gibt es eigentlich weltweit. Und zwar sind es in etwa 600 Milliarden Banknoten, die aktuell so grob im Umlauf sind. Und 150 Milliarden Scheine werden jedes Jahr nachgedruckt, weil man alte ersetzen muss. Also die Scheine halten wohl auch nicht viel aus. Und 5 Euro oder 10 Euro Scheine, die werden in der Regel in Europa nach einem Jahr schon ausgetauscht, weil die halt so oft vermeintlich benutzt werden und dann so abgenutzt sind, weil wahrscheinlich die ganzen Bitcoiner ihre Bitcoin-Stempel draufhauen oder keine Ahnung. Also die werden wohl ständig ausgetauscht und es kostet, vielleicht mal die Frage an euch, was glaubt ihr, was kostet die Herstellung, also die Produktion von einem Euroschein? Ist ja nur bedrucktes Papier, was glaubt ihr, was kostet der?
Keine Ahnung, 10 Cent?
2 Cent?
Das ist halt gar nicht schlecht, der kostet 8 Cent pro Schein. Ja. Aber wenn natürlich weltweit im Jahr 150 Milliarden Scheine neu gedruckt werden für den Austausch, kommt dann eine ordentliche Summe zusammen und dann muss die noch zu den Banken, dann muss die noch an die Kunden über Geldautomaten und so weiter. Also es sind schon horrende Kosten, die da irgendwann auch entstehen.
Scheiß Qualität, hä? Ja, aber auf der anderen Seite, man macht es halt den Leuten halt jetzt gerade so seit Corona natürlich extremst schmackhaft. Bargeldlos bezahlen und aber die Deutschen sind ja auch eins der verliebtesten Länder, was Bargeld betrifft. Das sieht in Skandinavien schon komplett anders aus. Und indem man halt auch immer mehr ATMs abschafft, auf vorgeschobenen Grund von Einbrüchen und so weiter.
Wobei ich hier echt sagen muss, an der A7 hier, da gibt es kaum einen Automaten, der nicht schon gesprengt wurde. Jetzt hier, weißt du, an den Autobahnen ist das echt krass.
Ja, aber das ist also ganz interessant.
Ich lebe ja hier und ich muss wirklich sagen, ich bin schon dreimal an Automaten, wo dann vorne so ein Bändchen war, ne, wo der gerade mit Gas oder so in die Luft gesprengt wurde.
Aber das ist ganz interessant. Ich habe vor ein paar Wochen erst einen Bericht gelesen, in dem jemand von der Bank ganz klar erklärt hat, dass es schon diverse Konzepte schon viel länger gibt, um die eigentlich viel sicherer auch zu bauen, auch so, dass sie nicht in Gebäudestrukturen drin sind, wo man halt auch Anwohner direkt durch eine Sprengung halt in Lebensgefahr bringt. Also es gibt ganz andere Konzepte, plus das, was halt auch noch gar nicht überall anscheinend Standard ist, dass natürlich irgendwas bei einem Einbruch mit Bargeld gemacht wird, dass es zum Beispiel verklebt wird oder so.
Ja. Oder Farbe drauf oder sowas.
Farbe drauf, genau. So, das wird halt dann unbrauchbar gemacht. Dann lohnt sich halt ein Einbruch nicht. Plus in einem Ausland werden die Bankautomaten halt mit viel weniger Bargeld betankt, sodass es halt zum Beispiel ich als freudiger Grenzgänger massiv aus den Niederlanden irgendwelche Typen hier rüberkommen. Das sind ja groß koordinierte Banden, die sich halt absprechen, die auch genau die Bewegungsmuster von der Polizei kennen und sich auch untereinander ganz anders dann updaten. Die kommen halt kurz rüber, sprengen was, hauen wieder ab. So, weil, ganz großer Punkt für die ist einfach, in den Niederlanden ist einfach viel weniger zu holen. Also fahren wir rüber nach Deutschland. So, wenn man natürlich ganz andere Sicherheitskonzepte für ATMs benutzen würde, weil keiner Bock hat, dafür Geld zu lönen, bleibt man halt noch bei diesem alten Konstrukt. Plus neue Sicherheitsmechanismen halt im Thema Verkleben und Co. Ja, dann wird es halt unattraktiver. So, also brauchen wir auch nicht irgendwelche ATMs aufsprengen. Wir müssen es auch nicht abschaffen. Es sind vorgeschobene Probleme, die man da als Argumentation benutzt.
Ja, also die Dinger werden natürlich gesprengt. Ja, das ist auch ein Problem, weil das die letzten Jahre in Summe zugenommen hat. Aber also ich glaube, dass dieses Thema Bargeldverbot oder sowas von der Politik, ich glaube, das spielt absolut keine Rolle, weil das wird durch Banken getrieben werden oder auch durch Händler, genau durch solche Sachen, dass die Banken sagen werden, ja gut, es ist so schweineteuer, so einen Geldautomat dahinzustellen, der muss befüllt werden, der muss besichert werden, also das Geld muss irgendwie dahin kommen, das ist versichert, der Fahrer...
Freiheit kostet.
Ja, okay, aber dann ist die andere Frage, bezahlst du für dein Girokonto Geld? Da sagt der Kunde, ja, auf gar keinen Fall will ich dafür Geld bezahlen. Also es ist so ein zweischneidiges Schwert irgendwie und ich glaube, durch das wird diese Bargeldgeschichte...
Aber da muss man natürlich auch sagen, du machst es auch dem Kunden halt nicht wirklich schmackhaft, weil wenn du jemandem einfach nur Geld wegnimmst und du als Kunde denkst, ey, da bewegt sich eh alles nur digital, automatisiert, warum soll ich jetzt dafür Geld zahlen? Ja, wenn du aber ganz andere Privilegien halt einräumen würdest und sagen würdest, ja, aber genau deswegen brauchen wir halt ein bisschen Geld, sonst können wir die Infrastruktur halt nicht bereitstellen.
Ja, also, ja verstehe ich. Ich würde aber behaupten, dass das eine sehr kleine Gruppe in Deutschland ist und die Gruppe wird immer kleiner, weil die jüngeren Leute, die haben keinen Bock auf Bargeld, was ich auch nachvollziehen kann, weil es meiner Meinung nach einfach bequemer ist, einfacher ist. Und der zweite Punkt natürlich, wenn du mit deiner Karte irgendwo bezahlst, verdient die Bank mit.
Ja, und deswegen, deshalb hat sie natürlich zusätzlichen Anreiz.
Ja, ich muss dem Lotti da echt recht geben, weil das ist ja, Bargeld ist extrem auch, du musst ja irgendwie immer hinfahren und Bargeld abheben und so an der Bank. Also was halt ganz gut funktioniert, ist, glaube ich, du kannst über den ganzen Aldi und Lidl und ja, so kannst du dann immer Geld geben lassen. Das funktioniert auch ganz gut. Aber ich sehe das halt auch so, dass das eigentlich nicht von der Politik getrieben werden muss. Das Bargeld wird von sich verschwinden. Und da dürfen wir uns auch nichts vormachen. Ja, die müssen da einfach nur ein bisschen warten. Und die jungen Leute, die benutzen das nicht mehr. Ich glaube, in Deutschland benutzen so viele Bargeld, weil halt die Rentner so gerne Bargeld benutzen. Ja.
Ja.
Da bin ich eigentlich
also
sicher.
Vor allem bei mir, also ich wohne ja so zwischen Kleinstadt und ländlichem Gebiet und vor allem auf dem ländlichen Gebiet ist Bargeld einfach völlig normal. Da läuft die Hausfrau oder Hausmann, was auch immer, läuft zum Geldautomat, hebt 500 Euro ab und fertig. Und wenn das weg ist, gehe ich zum Geldautomat, hebe 500 Euro ab. Und so läuft das Spiel im Prinzip.
Was hier in Füssen aber cool ist, wir sind hier voll die Touri-Gegend, weil Schloss Neuschwanstein hier ist. Und alle Händler hier akzeptieren nur Bargeld. Und die Touris, die wollen natürlich alle mit Karte zahlen, aber nein, können sie nicht. Also da sind hier die Händler echt standhaft. Ich finde das voll beeindruckend.
Ja. Und warum eigentlich? Steuerhinterziehung.
Nee, die Gebühren. Das sind einfach die horrenden Gebühren. Ja. Und weil es einfach so kompliziert ist. Wir haben hier einen Kiosk direkt am See. Da ist das Internet auch schlecht. Es ist einfach easier mit Bargeld.
Ja, vielleicht ist auch das der Grund in Deutschland, dass die Internetverbindung so schlecht ist, dass wir noch Bargeld brauchen, weil es einfach nicht funktioniert. Das könnte ein Vorteil sein. Aber ja, Ben, was bei euch dann natürlich dazukommt, sind es wahrscheinlich auch viele, also da kommt ja bei Kartenzahlung, kommt ja on top immer, wenn es ein Nicht-EU-Bürger ist, also wenn es zum Beispiel ein Schweizer ist, wenn es dann noch ein Asiate ist, dann wird es irgendwann wirklich horrend teuer.
Ich finde es aber
wirklich, krass. Das muss dann der Händler zahlen, oder? Was kostet es beim Asiaten jetzt so? Erklär mal.
Also im Prinzip in Deutschland hast du ja diese EC-Karte, diese Girocard, was gerade von der deutschen Kreditwirtschaft, von der wir gerade gesprochen haben, eingeführt wurde. Wenn, da sprechen wir eigentlich von 0,2% immer, was der Händler bezahlt, plus eine fixe Fee, sag jetzt mal 7 Cent vielleicht. Also bei 100 Euro wären es 0,2%, 20 Cent plus 7 Cent. also 0,27% sozusagen. Wenn es jetzt aber eine Kreditkartenzahlung ist, zahlt er die 7 Cent wieder für die Transaktionsgebühr. Und das fängt je nach Branche bei einem normalen Einzelhändler, sage ich mal, bei 1,5% an für Mastercard Visa. Was natürlich auch ein Grund ist, warum die Direktbanken in Deutschland keine EC-Karten mehr ausgeben, weil sie natürlich bei 1,5 einen größeren Anteil kriegen als bei 0,2. Und Mastercard verdient sich natürlich auch dumm und dämlich. Wenn jetzt der Händler aber eben Kreditkarten nimmt und es ist ein Nicht-EU-Bürger, zum Beispiel ein Schweizer, was wir gerade in Grenzregionen häufiger haben, kommt, ich sage jetzt mal zum Beispiel, 0,3% on top. Wenn es dann ein Nicht-Europäer ist, also gibt es verschiedene, der EWR, Europäische Währungsunion und bla bla bla, wenn es also ein Asiate ist, kommt nochmal irgendwie 0,3 on top. Und wenn es eine Geschäftskarte ist, eine Businesskarte, dann wird es nochmal deutlich teurer. Und da kannst du am Ende tatsächlich, wenn du irgendwo bei einem stationären Händler einkaufst, bei über 3% landen, was der Händler da abdrückt. Und vor allem erklär das dem Händler mal, beziehungsweise dem Mitarbeiter, der da an der Kasse steht. Der hat natürlich keine Ahnung, der drückt die Karte rein oder legt sie drauf. Und der Händler sieht dann einen Tag später erst, wie viel Geld eigentlich ankommt, weil das selber nicht rafft. Was, du siehst der Karte ja nicht an, was das für eine Karte ist. Und der Kunde weiß in der Regel auch nicht. Also ist schon ein verrücktes System.
Okay, also, wir sollten überhaupt trotzdem keine Transparenz. Ja. So lange Bargeld nutzen, wie wir es noch können, bis es dann mehr mit Bitcoin geht.
Also Urlaub in Füssen machen.
Ja.
Das Problem ist halt das Internet.
Ja, richtig. Ja, dann ist auch richtig Urlaub. Kann man sich mal erholen.
Genau, ein bisschen detoxen.
Sehr gut. Was haben wir noch eigentlich? Jetzt gehen wir weiter, gell?
Ja, komm.
Mining-Chip aus Taiwan.
Ich habe so ein bisschen Mining- und Hashrate-Themen und Co. heute mitgebracht. Fangen wir mal ganz smooth an und widmen wir uns mal TSMC. Der ein oder andere wird es vielleicht so in den letzten Tagen in den Nachrichten vielleicht mitbekommen haben. Das Unternehmen aus Taiwan wird ja in Dresden ein Werk aufbauen. Und hat ja vom Bund 5 Milliarden an Subventionen schon zugesichert bekommen für den Fabrikaufbau. Da kann man wohl auch sagen, by the way, es gibt ja so einen EU-Chip-Act. Das ist so ein Subventionsfonds, sag ich mal, von 43 Milliarden Euro, der da geplant ist. Also Europa möchte da wohl ein bisschen was machen und holt sich Geld und wird das fröhlich verteilen. Dieselbe Firma, die nun in Taiwan schon länger unterwegs ist und in dem 2-Nanometer-Chip-Bereich agiert, plant aber, so wie ich das aus einem Unternehmensveranstaltungsgespräch aus Amsterdam mitbekommen habe, dass sie erstmal wohl 28-Nanometer-Chips hier produzieren wollen werden. Also das ist eigentlich so eine Generation, die ist über 10 Jahre eigentlich veraltet, kann man sagen, wird aber halt immer noch benutzt. Ich vermute mal einfach, die wollen erstmal ein bisschen klein anfangen und gucken, wie das so läuft von der Produktionsstätte her und so weiter. Aber es könnte auch irgendwann auf 2-Nanometer- bzw. 3-Nanometer-Chips hinauslaufen. Muss man einfach vielleicht mal ein bisschen am Rande beobachten und gucken. Vielleicht kommt irgendwann ja mal der eine oder andere Mining-Chip aus Deutschland. Wäre ja ganz interessant. Ansonsten ist es halt ein weiterer großer Schritt halt, ne? Für die gesamte Branche im KI-Bereich und Bitcoin-Mining auch. Ja. Genau. Und dann würde ich direkt einen Schwenk machen zu der Mining-Hashrate. Wie hat sich das gerade so in den letzten Wochen entwickelt? Die Difficulty wurde ja leicht angehoben. Und wenn wir einfach nochmal so ein bisschen einen Schwenk auf die Poolgröße machen. Also Foundry USA mit knapp 131 Exahash haben aktuell fast 30% der gesamten Hashrate sich ergattert. Dicht davon gefolgt ist der Endpool mit 85 Exahash, die 24% haben. Und dahinter kommen dann halt irgendwann Pools wie F2Pool, Binance Pool, via BTC. Also ungefähr so 41 Mining-Unternehmen hat man gerade so lokalisiert, die da aktiv sind. Kann man sich ja alles wunderbar im Netz zusammensuchen. Und ja, dann bleibt irgendwie so ein bisschen die Frage offen mit den großen Pools, wie ist denn da so die Entwicklung? Und ich finde es ganz ziemlich bedenklich, weil es ist mal angemerkt, dass Foundry USA halt auch ein Full KYC-Pool ist, genauso wie Endpool, genauso auch wie Pegapool, wobei Pegapool jetzt am 14.08. dicht gemacht haben. Die hatten jetzt nicht besonders viel. Pegapool lag so bei 0,09%, aber trotzdem auch ein KYC-geführtes Unternehmen. Ja, jeder Miner, der sich halt so einem Pool anschließt, sollte da mal drüber nachdenken. Es sind zwar große Unternehmen, die quasi da joinen, es sind gar nicht mal so, würde ich mal vermuten, die kleinen Investoren, kleine Private, die jetzt vielleicht ihre Heizung zu Hause anschalten mit einem Miner oder so. Ja, und interessant ist halt auch zu sehen, Foundry hatte letztes Jahr noch nur 11 Exahash an Rechenleistung. Also in knapp einem Jahr auf 131 zu kommen, ist schon richtig krasser Step. Ja, und sollte man sich halt mit dem Endpool zusammentun, dann liegen die bei einem Hash-Wert von 54%. Ich bezweifle jetzt mal, dass hier irgendeiner eine 51%-Attacke plant, weil das wäre ja aus wirtschaftlichen Gründen einfach eine Vollkatastrophe. Der Preis würde zusammenbrechen, die Märkte hätten kein Vertrauen und die Unternehmen würden einfach auf einen massiven Kapitalverlust und Schuldenberg sitzen bleiben. Aber die Zensur von Transaktionen ist hier natürlich viel höher gewährleistet. Wenn man sich anguckt, dass aktuell noch mit Stratum V1 die ganzen Pools interagieren, ist das halt eine sehr bedenkliche Entwicklung. Marapool hat es ja schon mal probiert und hat natürlich dann relativ zeitig von der Community und Co. und Minern zu spüren bekommen, dass man da eigentlich keinen Bock drauf hat. Und dann ja, hat man ein bisschen mal die Muskeln spielen lassen und dem Pool gezeigt, so geht's nicht. Mit Transaktionen halt selektieren. Die sind ja auch relativ zeitnah dann wieder zurückgegangen und haben von ihrem Vorhaben dann abgelassen. Ja, aber dann ist die Frage, wie schnell große Unternehmen hier auch einen eigenen Ehrenkodex, sag ich mal, entwickeln. Ja. Aber dahin möchte ich nicht unbedingt den Monolog führen. Man muss sich einfach darüber bewusst sein, dass alle Pools closed source sind. Punkt. Keiner weiß, was im Hintergrund wirklich passiert. Also nicht immer ist klar, wer genau Rechenleistung unbedingt zur Verfügung stellt und was macht ein Pool mit der Rechenleistung. Ein Pool hat auch die Möglichkeit, andere Coins halt zu unterstützen, zu minen. Ich hatte mich da mit ein paar Minern, und also die Mining betreiben, unterhalten und die sagten, die Gefahr besteht natürlich, weil durch dieses Closed-Source-Produkt weißt du am Ende gar nicht wirklich, was passiert genau. Du wirst zwar in Bitcoin ausbezahlt, aber es könnte im Hintergrund noch was anderes passiert sein. Das kann man auch teilweise ein bisschen sehen, wenn man sich die Entwicklung von Hashrate und auch Preisanstiegen und so weiter kurzzeitig mal anguckt. Also die Spekulationen in diesem Raum oder diese Spekulation, die ich in den Raum werfe, könnte man einfach mal sich so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Ja, ist halt eine bedenkliche Entwicklung, gerade wenn man auch sieht, dass der Foundry USA ist halt ein Pool in den USA. KYC-Pool, es werden massiv Daten gesammelt. Jeder, der daran teilhaben will, muss halt die Hose runterlassen. Und da beginnt halt eine ganz starke, große Zentralisierung momentan. Kann natürlich dann auch dazu führen, weil man ja genau weiß, wo sitzen die ganzen Anlagen, dass eine Exekutive natürlich auch sagt, so, wir marschieren hier ein oder dir wird einfach der Strom lahmgelegt, ne, abgeschaltet. Große Unternehmen, die sind sowieso, die gehen sowieso nicht unters Radar. Ja, die brauchen eine Infrastruktur, die brauchen Energieressourcen, massiv in Form von Strom, Personal, also da bist du sowieso nackig. Aber auch andere Unternehmen oder Privatpersonen, die sich halt so einem Pool anschließen, müssen sich halt verifizieren, authentifizieren. Und normalerweise wäre der Weg so, du hast eine E-Mail-Adresse, du gibst deine gewünschte Bitcoin-Adresse an und dann geht's schon los. Also das ist eine Sache von 5 Minuten im Prinzip und dann bist du am Rattern. Den einzigen Vorteil, den man quasi noch irgendwie geltend machen könnte, ist, dass der Support halt massiv viel besser ist bei solchen Unternehmen und du davon ausgehen kannst, dass hier zu 100% Bitcoin-Mining betrieben wird. Aber ich sag mal so, wer Geld und Staat trennen will, der sollte auch Mining und Staat trennen. Und ich sag mal, ups, ich hoffe nicht, dass das jetzt eine verfassungsfeindliche Aussage war und irgendjemand den Verfassungsschutz rufen möchte, aber das Ganze bedeutet jetzt nicht, dass man irgendwie diese Unternehmen splitten müsste und Kartellamt einschaltet und so weiter und so fort. Ich hoffe mal.
Las Miranda, ist da ein Prinz beteiligt bei diesen Mining-Unternehmen?
Ja, mit Sicherheit.
Dann ist das, glaube ich, okay. Also solange kein Prinz beteiligt
okay.
ist.
Okay, aber nicht, wenn der für Monarchie oder so ist. Dann wäre das vielleicht schon wieder eine ganz böse Grauzone. Aber okay. Gut, was ist die Lösung? Wir brauchen ganz klar Open Source. Open Source Pools, wir brauchen Open Source Protokolle und müssen so eine Dezentralisierung wieder ganz massiv eigentlich nach vorne bringen. Weil die Entwicklung, die gerade stattfindet, ist halt massiv schädlich fürs Bitcoin-Netzwerk. Und das kann man nicht einfach so mal eben durch ein kleines Voting oder so ändern. Also in der Vergangenheit gab es schon mal Aufrufe und Informationen in der Community, da wurde über ähnliche Entwicklungen gesprochen und dann sind auch sehr viele Miner von gewissen Pools wieder abgezogen und haben sich von alleine dezentralisiert, auch wenn das im ersten Blick unlogisch ist. Aber ich sag mal, jeder, der Mining betreibt, warum auch immer, ob er einen Pool heizt, einen Wasserboiler, er macht da eine Heizung draus oder macht ein anderes Wärmetauschersystem irgendwie, der sollte halt sich definitiv nicht solchen großen Pools anschließen. Aus ökonomischer Sicht ist es halt einfach absurd, weil du denkst, okay, ich gehe dahin, der am meisten mir Profit bringt, aber es führt halt einfach nur zwangsweise zu einer massiven Zentralisierung von Mining-Ressourcen. Und wer sich halt über Bitcoin-Einkäufe bei Exchanges, also auf KYC-Niveau, bei Exchanges oder einem Broker aufregt, der sollte sich halt mal genau diese Entwicklung anschauen, weil über 50% der Hash-Rate sind aktuell schon gedoxt. Also man weiß einfach ganz genau, wer gerade was, wo und wann, wie tut. Ob das jetzt in den USA ist, in Kasachstan, in Russland oder im asiatischen Bereich, das spielt einfach überhaupt keine Rolle.
Aber lass mir an, da jetzt noch ganz noch ein paar Fragen dazu. Also zum einen, ich sehe das jetzt auch als großes Problem. Was hat eigentlich Brains für einen Marktanteil? Sind die
irgendwie 2% oder? Komme ich gleich noch zu. Ja. Brains, und, da habe ich noch ein bisschen länger was zu erzählen. Ja.
Genau, und die andere Sache ist natürlich, dieses Thema gibt es ja schon lang. Ich meine, ich kann mich noch erinnern, da gab es mal das Thema 2014, hat man mal diskutiert gehabt, später auch mit GHash, die eine über 50% Anteil hatten damals. Dann 2017 war es Endpool, der so groß war. Jetzt ist es Foundry 2023, wo die Diskussion losgeht. Bei dem ganzen KYC-Thema, die großen Unternehmen, da brauchen wir jetzt auch gar nicht drüber reden, ja, ob die jetzt KYC machen oder nicht. Man weiß ja, wo die wohnen. Ja. Also die Hallen, die kann man jetzt nicht unbedingt verstecken.
Ja, aber auch wenn du daran teilnehmen möchtest, dich anschließen möchtest, im Pool muss ich ja trotzdem doxen.
Nein, ich meine nur die großen Unternehmen, die sind so oder so gedoxt. Ja. Die Frage ist jetzt, ist es so, dass die Hashrate in der ganzen Welt so verteilt ist und dass jetzt nicht unbedingt die Miner in Kasachstan oder in Russland jetzt die gleichen Interessen haben wie die Amis und andere Miner, die irgendwo sitzen? Ich sehe jetzt nicht das große Problem mit den Pools. Also den Pool kann man ja schnell wechseln. Ja? Aber die Mining-Unternehmen, die jetzt in den USA halt sehr, sehr groß werden und in großen Hallen operieren, die sitzen ja da, ne? Die können nicht so schnell
wechseln. Da gebe ich dir recht. Also die KYC-Thematik ist ja nur eins. Dadurch, dass alle noch mit Stratum V1 arbeiten, kann man einfach massiv dann natürlich, wenn man als großer Poolbetreiber da ist, sagen, wir selektieren die Transaktionen aus, auf die wir keinen Bock haben oder die wir auch von dem Staat
vollkommen richtig bekommen. Mit Stratum V2 kann das besser werden, aber trotzdem könnte ja zum Beispiel die USA sagen, ja, Stratum V2 oder V1 hin oder her. Wir möchten, dass ihr als Miner, nicht als Pool, ja, aber als Miner sozusagen diese Transaktionen hier zensiert. Das ist ja die große Gefahr. Das 21% Attacke ist Quatsch. 21% Attacke.
Deine Lieblingszahl, ich weiß.
Ja. 51% Attacke ist, glaube ich, hier ganz kurz ein Quatsch.
21% Attacke ist dann, wenn die Community eine Attacke startet.
Ja. Ich habe jetzt eine neue Attacke erfunden, die 21% Attacke. Wie gesagt, also das ist ja die Mining-Infrastruktur, wo die steht, nicht die Pools, das sehe ich jetzt nicht als großes Problem an. Weil das hat ja in der Vergangenheit auch ganz, ganz oft gewechselt.
Ja, aber dadurch, dass China so mit dem Hammer draufgeschlagen hat, ist halt auch massiv viel nach Texas abgezogen. Ne? Also da ist da schon extrem viel zentralisiert momentan durch Foundry in Texas. und durch andere
ja,
Unternehmen,
aber das die sind sich jetzt halt nicht, auch im nördlichen Teil der Pool. USA ansiedeln. Ja, aber das ist ja nicht das Problem des Pools. Ja, du könntest den Pool ja wechseln. Aber dadurch, dass diese ganzen Mining-Unternehmen praktisch in einem Land sind, könnte die USA irgendwann sagen, so, wir möchten die und die Transaktion
finanziert haben. Ja, ja, das ist ja auch ein großes Thema.
Und da sehe ich halt in Zukunft eher das Problem. Und da werden wir sehen, ob das sich lösen lässt. Und wenn jetzt auch die sozusagen die der Transaktionswert immer mehr wird, dann zahlen solche Pools, die dann bestimmte Transaktionen zensieren, eben auch einen Preis dafür, dass sie die da nicht reinpacken. Ja, also ich glaube, in Zukunft wird es auch besser, indem die indem der Block Reward runtergeht und eben mehr aus den Transaktionen halt dazukommt. Und dann wirst du auch wirklich bestraft, wenn du bestimmte Transaktionen nicht reinnimmst.
Ja, wir können den ganzen Gedanken ja nochmal so ein bisschen weiterspinnen lassen. Ne? Also wenn wir uns das halt angucken, Endpool brüstet sich ja auch auf Twitter oder wie es jetzt heißt, X mit Videos, wo sie halt ihren KYC chillen und dass alle das so toll finden.
Aber das ist schon so ein Spastifein. Also ja, Endpool ist schon so ein Spastifein.
Ja, auf jeden Fall. Und man muss sich halt auch nichts vormachen. Also diese großen Mining-Unternehmen, glaubt man nicht, dass sie irgendwie einen Cypherpunk-Gedanken oder irgendwas Altruistisches im Kopf haben. Denen geht es genauso nur in ihrem Fiat-Mindset um Dollars machen. Denen ist Bitcoin nur ein Mittel zum Zweck, um Dollars zu machen. Diese Branche an sich ist schon ziemlich abgefuckt, wenn es darum geht, halt Geld zu machen. So,
da aber nicht alle, muss man auch jetzt...
Nein, aber ich rede ja jetzt von den großen Pools, die sich halt in sehr, sehr kurzer Zeit mit massiv Kapital sehr weit hochgepusht haben und dann natürlich einen Andrang von anderen Unternehmen kriegen. Ich glaube mal nicht, dass jetzt irgendwie ein Unternehmen zuhört, aber falls es das tut, dann sollte es aus diversen Gründen mal überlegen, schon den Pool zu wechseln, weil die Entwicklung einfach, das kannst du halt einfach irgendwann auch nicht mehr zurückschrauben und es ist halt auch schwierig, immer alles zu verfolgen, was natürlich an Transaktionen, aus welchen Gründen jetzt auch immer, wann reingenommen wird, wann nicht und so weiter und so fort. Das kommt ja immer ein bisschen erst so im Nachhinein. Ne? Also wie soll ich sagen, ne? Wenn man da halt so einen Kniefall macht irgendwann vor einem Start, dann bist du halt auch in deren Hand und glaubt man nicht, dass die irgendwie sich, also wenn Staat kommt und sagt denen was, dann werden die da auch genauso nach tanzen. Aber deswegen habe ich auch Stratum V1 erwähnt und da ist natürlich vielleicht so ein kleiner Hoffnungsblick. Ne? Stratum V2, ob das vielleicht ein bisschen Besserung in diese ganze Dynamik bringt, weil wie schon einige gehört haben, die Mining-Operationen, die seit 2012 aktiv sind, die werden halt alle mit Stratum V1 abgearbeitet. Der ehemalige Slushpool, der dann irgendwann umfirmiert wurde nach Brains, der hat ja Stratum V2 in Verbindung mit ein paar anderen Leuten halt entwickelt und hat das Ganze im Oktober 2022 an den Start gebracht. Also offiziell, dass du es halt benutzen kannst. Damit war es dann halt auch möglich, dass Stratum V1 Firmware einen Pool joinen kann, der Stratum V2 schon benutzt. Also, aber jetzt ist halt vielleicht die Frage für manche, warum Stratum V1, V2, warum überhaupt, was ist denn jetzt der Unterschied? Und der große Unterschied ist einfach, dass mit Stratum V2 diverse Unterprotokolle eingeführt wurden, die das Mining oder Minern ermöglicht, ihre eigenen Transaktionssets durch einen Verhandlungsprozess mit dem Pool auszuwählen. Und damit würdest du halt massiv an einer Dezentralisierung arbeiten. Und warum das so ist, da habe ich einfach jetzt mal diverse Punkte rausgesucht, die Features erläutern, was Stratum V2 denn eigentlich an positiven Dingen mit sich bringt. Also, wir haben hier ganz massiv ein Sicherheitsproblem bei V1, denn Man-in-the-Middle-Attacks durch Hashrate-Hijacking sind mit V1 möglich, auch wenn das Ganze nicht groß irgendwie publik gemacht wurde oder dokumentiert wurde, aber es hätte schon oder kann in der Vergangenheit unentdeckt einfach benutzt worden sein. So. Des Weiteren finden mit Stratum V2 binäre Codierungen statt und man geht halt weg von diesem JSON-RPC-Format. Das bedeutet, unnötige Datensätze, die normalerweise mit übertragen worden wären, die werden überflüssig gemacht und damit macht man das ganze Set etwas schlanker. Und durch die Standard- und Gruppenkanäle für Endgeräte hast du sogar noch eine CPU-Last, die signifikant reduziert wird. Ja. Und Dann des Weiteren die Arbeit an neuen Blöcken kann der Mana durch Stratum V2 schneller aufnehmen. Das beginnt bereits in den ersten Millisekunden, wenn der neue Block noch propagiert wird, da hier im Vorfeld vordefinierte Datensätze voneinander getrennt werden können. Ein weiterer ganz wichtiger, essentieller Vorteil ist auch, dass bei der aktuellen Blockerzeugung der Anreiz entfällt, leere Blöcke zu minen. Denn das Senden von leeren Blöcken ist genauso schnell geworden wie mit vollen Blöcken. Und der Anreiz ja früher bei leeren Blöcken war ja der, dass Miner gesagt haben, okay, ich verzichte auf die ganzen Transaktionen, die mir noch Geld reinbringen, weil dadurch, dass ich jetzt einen Block gemeint habe, weiß ich schon, welche Transaktionen überhaupt im Block drin waren. Währenddessen die anderen noch erstmal den Block herunterladen müssen den verifizieren und dadurch hast du halt als Miner einen gewissen Vorteil. Dann kommt es noch zum Multiplexing wird ermöglicht. Damit kann man verschiedene Kanäle erzeugen, die wiederum Zeit und Arbeitslast minimieren. Und wenn ich die Zero-Time-Backend-Switching, wenn ich das richtig verstanden habe von V2, dann können die Miner sich mit einem Proxy verbinden, also so eine Art Vermittlung, die noch vor dem Pool geschaltet wird, können sich mit dem verbinden und können gleichzeitig mit weiteren Pools interagieren, was schon ziemlich cool wäre, was du jetzt einfach nicht kannst. Und wenn du dann noch hast die Features wie Your Own Job Selection, dadurch erlaubst du halt dem Miner, die eigenen Transaktionsset halt aktiv zu wählen. So wird ein Teil der Macht halt aktiv von dem Pool weggenommen. Und wodurch halt wieder diese Zensurresistenz, die ich schon angesprochen habe, signifikant erhöht wird. Also Miner können sich Transaktionen durch Job Negotiator aussuchen und über den Proxy an den Pool weitergeben. Also eigentlich passiert da noch viel mehr, aber ich habe die ganzen Zwischensteps jetzt mal weggelassen und das einfach ein bisschen abgekürzt. Hier ist einfach wichtig zu wissen, zwischen Miner und Pool findet keine gelaufene Kommunikation mehr statt um den Blockinhalt, sondern ja, wenn so also ein Pool deine Transaktion ablehnen würde, das ist ziemlich cool, dann, also nicht, dass er das ablehnt, sondern die Folge daraus, ja. Das bedeutet letzten Endes, wenn dir ein Pool signalisiert, der will deine Transaktion nicht, dann springst du automatisch durch ein Fallback einfach in den anderen Pool rein. Und wenn die anderen Pools dich auch ablehnen, dann ist irgendwann der Umkehrschluss, dass du automatisch ein Solo-Mining machst. Und dann heißt es einfach nur go fuck yourself und du machst halt deine eigene Schose erstmal weiter. Ja? Und diese ganzen Features, die man jetzt implementiert, oder implementiert hat und Brains arbeitet ja auch aktiv weiter daran, die sind einfach schon extrem geil und würden halt diese Dezentralisierung weiter voranbringen. Nicht die ganze KYC-Thematik, aber das Dezentralisierungsthema und dass man dem Pool nicht mehr die Oberhand lässt, sondern dass die Miner wieder die Oberhand haben und dass du als Miner aktiv einfach viel mehr was zu sagen hast. So. Und dann gibt es halt in diesem ganzen Thema, also ich habe das nochmal in den Shownotes auch verlinkt, wer will, kann sich über Brains die ganzen Features und die ganze Roadmap und Co. durchlesen, nicht verwirren lassen. In diesem Brains hat in der Community auch viel Feedback eingesammelt und es haben sich in der Zwischenzeit auch diverse Vokabulare, Konstellationen geändert. Also irgendwo hat man mal diese Wörter benutzt und auf einmal andere, aber im Prinzip spricht man immer noch von denselben Features. So. Und dann bleibt eigentlich nur noch eine Frage offen.
Ja, woran halt die Lehen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran halt die Lehen? Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran die Lehen hat.
Ja, woran halt hier Lehen? Ne? Woran halt hier Lehen, dass einfach noch alle Stratum V1 benutzen? Und leider ziehen immer mehr Miner vom Brains Pool ab. Ja, und das ist halt schon ein bisschen traurig zu sehen. Momentan haben die nur noch einen Hashrate-Anteil von 1%. Das sah mal deutlich anders aus. Also die waren mal bei 6% und woran liegt's? Brains ist momentan einfach mit der Performance absolut unattraktiv. Ja, die liegen mit gefundenen Blöcken viel zu weit hinten. Man erhascht im Mempool immer mal wieder welche von Brains, aber die hatten ihren Peak Februar 2022. Da hatten sie ihre höchste Hashrate. Und dann war irgendwie Ende, dann ging es irgendwie nur noch weiter runter. Ob das irgendwie Mining-Unternehmen abschreckt oder ob die irgendwie noch denken, das Protokoll wäre zu buggy, ich weiß es nicht. Ist natürlich ein hohes Risiko, was Pools eingehen würden, wenn sie einen kompletten Pool umswitchen würden auf V2. Aber ich vermute einfach mal, das ist natürlich auch eine kleine Spekulation, dass wir gerade mitten in einer Roadmap sind, die sowieso bei Brains angedacht ist. Denn es kommen aktuell weitere Updates raus. Vor allem wird das neue Update für eine einfache Interaktion von V2 in bestehenden Pools sorgen. Die Miner werden aufgefordert, also die Mining Pools, bisherige Updates zu testen und in der Zwischenzeit einfach noch viel mehr Feedback einzusammeln. Also man kann schon definitiv eine stabile, produktive Testumgebung da starten. Und ja, zu wechseln auf den auf V2 würde auch bedeuten, dass halt ein Pool wesentlich mehr Macht abgibt. Ist auch immer die Frage, ob ein Pool überhaupt diese Macht haben will oder ob die vielleicht auch froh wären, wenn sie genau diese Konstellation auch abgeben würden. Und hier habe ich mit Brains in den letzten Tagen noch einen E-Mail-Austausch gehabt und ich hatte die halt ein paar Fragen gestellt und ich habe einfach jetzt mal ein paar Antworten noch mitgenommen oder einfach so ein Statement von denen, kann man eher sagen. Ich habe das mal ein bisschen zusammengefasst. Da hieß es, verschiedene andere Unternehmen, darunter Pools und Essig-Hersteller, haben ihr Interesse an der Übernahme des Protokolls bekundet, einige jedoch nicht öffentlich. Wie Sie sehen können, haben einige Organisationen öffentliche Unterstützung gezeigt, darunter BitMEX, Foundry, Galaxy, Human Rights Foundation, Spiral und Summer of Bitcoin. Ich habe keine Ahnung, warum die anderen so langsam sind, diese Spezifikationen anzupassen. Ich schlage vor, Sie kontaktieren jedes Unternehmen, vor allen Dingen die prominentesten Essig-Hersteller und Pools, um zu erfahren, was die Gründe sind für diese Ignoranz. Und das Interessante ist halt, Foundry hat ja 2022 sogar noch Stratum V2 mit Bitcoin Donations supported und ist ja immer noch da aktiv auch gelistet. Für die ist das sowieso Pipifax, wenn die da ein, zwei Bitcoin mal in die Runde schmeißen. Also sie promoten das eigentlich immer noch öffentlich, dass sie ja auch wechseln wollen und dass sie das ganze Projekt von Brains massiv unterstützen. Aber warum sie es halt immer noch nicht tun, weiß ich nicht. Ich habe auch mal mit Via BTC gesprochen. Die haben auch nicht vor und beabsichtigen nicht, V2 zu implementieren. Endpool ist genauso. Die haben auch keine Roadmap, wo sie sagen, wir wollen V2 implementieren und ja darauf aufmünzen. Also was ist das Fazit am Ende? Ist halt die Frage, ob es alles nur stumme Lippenbekenntnisse sein werden, die wir hier hören, ob Brains sich auch weiter vielleicht nur noch auf die Hardware fokussiert, auf das Brains OS selber. Ich glaube, die werden mit ihrem Pool erstmal gar nicht wirklich viel machen und das groß rausbringen. Ja, die Lösung ist also, weg von Closed Source zu gehen. Open Source Protokolle, Open Source Pools und dass die Leute einfach wieder genau wissen, was passiert mit den Ressourcen, die ich zur Verfügung stelle und einfach mehr Macht wieder bekommen, was Transaktionen und Co. betrifft. Ja, aber das KYC-Thema wird man damit halt auch erstmal nicht stoppen können. Ja, das war so, sag ich mal, mein grober, schneller Take für Stratum und KYC-Pools. Ich weiß nicht, wie euer Take dazu ist, okay. Ob ihr euch schon mal Gedanken dazu gemacht habt.
Ja, ich glaube, das ist ein offensichtlicher Angriffsvektor, der schon lange bekannt ist halt, aber wie wir darauf reagieren. Du kannst ja eigentlich nur sozusagen Spieltheorie technisch darauf reagieren. Ja. Und da finde ich ein paar Takes halt, die ich auch in den letzten Jahren halt so gelesen habe, ganz gut, dass man halt auch sagt, irgendwann wird das halt so sein, dass du halt, wenn du bestimmte Transaktionen nicht reinnehmen willst, eben Geld verlierst. Ja. Und da muss man sich halt dann irgendwann auch fragen, sind die Miner durch die Regierung nur gezwungen, bestimmte Transaktionen nicht reinzunehmen, dann gehen die halt in einen anderen Pool.
Und der Pool, aber dieser Break-Even, ja, sag ich mal, das dauert ja noch eine ganze Weile, ne?
Genau, das dauert ja noch. Und ich glaube auch, die Staaten sind ja jetzt nicht so weit, dass sie sozusagen ihre Miner in ihrem Land dazu zwingen, bestimmte Transaktionen nicht in den Block zu packen. Und was wir auch noch sehen müssen, ist, es gibt ja über die Verteilung des Minings, nicht jetzt unbedingt des Pools, weil das halte ich jetzt gar nicht für so wichtig. Gibt es ja in vielen anderen Ländern eben Mining-Unternehmen, die jetzt nicht in den USA sitzen. Ich finde es halt viel, viel wichtiger, dass diese Aufteilung weltweit halt passiert, des Minings.
Und, ja, das sowieso, klar. Ja. Aber solange alles mit Stratum V1 erstmal weiterläuft, ist so eine zentralisierte Hashrate bei Pools und wenn es nur zwei sind, wenn die sich zusammenschließen würden, wäre es halt schon massiv.
Ja, ob Stratum V1 oder Stratum V2, der Staat muss jetzt nicht zum Pool gehen, sondern kann ja auch direkt zu meiner gehen und sagen, so, hier ist eine Liste an Transaktionen oder an Adressen, die dürft ihr nicht reinpacken.
Ja, deswegen das kommt endet, ja deine Sache wieder ins Spiel, wo man sagt, ja, man muss sich global betrachtet viel dezentraler nochmal physikalisch aufstellen, nicht nur über Protokollebene.
Klar. Der größere Angriffspunkt ist eben der Miner und nicht der Pool, in meinen Augen. Und da hilft eben Stratum V2 wieder nicht. Ja. Und wir werden sehen. Also ich glaube, die Lösung des ganzen Themas, das wird uns auf jeden Fall die nächsten Jahre, Jahrzehnte definitiv noch begleiten. Ja.
Ja, aber da in der letzten Zeit immer so viel nur über KYC-Einkäufe geredet wurde, dachte ich mir, ich nehme auch mal, wir zollen das Ganze mal von hinten auf und fangen mal vorne an der Kette an. Okay. Und ich glaube, so viel haben wir auch gar nicht bis jetzt über Stratum V2 hier gesprochen.
Nee, ich hatte es ein paar Mal als Thema, aber ja, hat man nicht so viel. So, jetzt habe ich noch eine andere Geschichte. Unsere Werbung erstmal würde ich reinpacken. Dann darf der NetDiver über das Magazin reden, weil wir sind schon bei 1:25.
Ja, wir haben ja noch 2 Stunden.
Der NetDiver, der NetDiver ist schon müde, der muss ins Bett. Ich auch. Ihr seid ja noch jung. So, jetzt gehen wir noch kurz zu Bitbox. Es gibt ja 5% Rabatt mit dem Code 21 für die Bitbox. Seid ihr eigentlich alles schon Dealer? Ben, bist du eigentlich auch Dealer, weil du bist ja in meinem Dealer-Raum sozusagen.
Ben? Dealst du mit Bitcoinium?
Dealst du mit Bitboxen in meinem? Also ist,
okay. Ich selbst nicht, aber die in außer Fern, die haben welche. Das ist direkt hier die Österreicher.
Ja, aber gut, das ist ja in Österreich, das ist ja nicht mehr mein Dealer-Raum. Ich wollte einfach nur wissen, nicht, dass du jetzt hier...
Konkurrenz. Ist
ganz klar. Ja, ist ganz klar. Also als Dealer decke ich hier den Raum ab. Ne? Okay, wollte ich dir einfach nur mal sagen.
Halt mich da fern von. Ja.
Genau, wenn ihr Dealer werden wollt, meldet euch einfach mal beim Joko. So, und dann Pocket. Pocket, wie ihr wisst, hat ja jetzt Lightning eingeführt, aber noch nicht für alle. Und jetzt habe ich auch gerade nicht die aktuelle Information, wann das jetzt komplett freigeschaltet werden soll. Also es sieht sehr, sehr gut aus. Die Tests laufen super und ich persönlich hatte auch keine Probleme. Wir haben später noch in der Technik, ich glaube, das könnte ich noch vorziehen, haben wir Phoenix, die jetzt auch bald Splicing für alle freischalten werden. Und das ist auch ganz wichtig hier bei Pocket, weil die benutzen ja die Phoenix Wallet. Und da wird es sicher sehr, sehr interessant werden, weil ihr sozusagen dann jetzt stacken könnt über Lightning und durch das Benutzen von Phoenix kann man einfach über Splicing jetzt sozusagen die Kanäle größer machen oder kleiner machen, je nachdem, wie ihr das braucht. Also wird eine ganz, ganz coole Geschichte. Ich denke, Pocket hat da ein super Produkt an den Start gebracht und ich hoffe, ihr könnt es auch bald alle testen. Hat von euch schon jemand mit Lightning gestackt über Pocket? Oder bin ich der Einzige hier? Ja, nein?
Ja, ich war auch schon, also das ist normales Stacking sowieso, aber ich durfte auch an diesem Beta-Test teilhaben und das hat sensationell super funktioniert und auch extrem schnell. Also ich habe da was irgendwie rübergeschoben und das war innerhalb von... eine halbe Stunde, sage ich jetzt mal, weil sie müssen das ja im Moment noch manuell auslösen, habe ich gehört. Aber es war dann da und direkt in meine Phoenix Wallet.
Ich bin immer noch ein Freund von Peer-to-Peer.
Ja, also wie gesagt, ihr könnt alles benutzen, auch Peer-to-Peer, auch auf Konferenzen tauschen. Mir wurde ja letztens 20.000 Euro in Bargeld angeboten für Bitcoin. Ich wusste nicht, was ich mit 20.000 Euro Scheinen machen soll. Lotti, wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt mit so 20.000 Euro in die Bank gehe und sage, du, ich möchte einzahlen in mein Konto als Bargeld?
Kannst du tun, du musst aber dich ausweisen, wer du bist. Und bei der Summe, ich glaube bei 12.500 ist die Grenze, musst du nachweisen, wo es herkommt. Ihr habt ja bestimmt einen Kaufvertrag dann auch gehabt.
Du kannst ja einfach sagen, ich komme gerade vom Meetup und kommt daher. Ja.
Das reicht doch, oder?
Das wäre eine Möglichkeit.
Mir Geld gegeben.
Wobei, Markus, das war doch auf dem Event, wo du sowieso mehrfach Bubbleball bestellt hast. Also hätte ich einfach noch ein paar Mal bestellen können, dann wäre es nicht so hoch gewesen, die Summe.
Ja, das stimmt.
und vielleicht, was man an der Stelle auch noch erwähnen kann, war das der Moment, wo du mit diesen grünen Hunderterscheinen rumgelaufen bist und ich gerufen habe, Markus hat Fiat, wo die dann so, so getan hast, als würdest du wegwerfen und tatsächlich sind dann 5 umhergeflogen und du hinter denen hergerannt bist. Also Markus ist hinter Fiat-Scheinen hergerannt.
Da kam noch ein Wind, da kam noch ein Wind, ja, natürlich, ich so, scheiße. Wollte hier einen auf ja, den hier machen, so durch die Hände gleiten lassen. Man sieht, ich habe da nicht große Erfahrung damit, deshalb ist es auch schief gelaufen, ja. Ich war schon lange nicht mehr im Stripclub, mir geht es nicht so wie dir, Lotti, weißt du, du bist ja öfter, das habe ich gehört.
Ich will nicht wissen, von wem du das gehört hast.
Okay, so, jetzt haben wir es und jetzt darf der Netdiver über das Magazin erzählen.
Ja, dann kommen wir doch mal zur meiner persönlichen Newsmeldung der Woche. Die Ausgabe 2, Proof of Work vom 21 Magazin, ist fertig produziert. Ich habe gerade heute eigentlich das Gut zum Druck der Druckerei rübergeschoben. Wir werden am 21.08. wird das Magazin gedruckt. Da wird dann auch der Vorverkauf dann starten. Fokusthema von diesem Magazin ist Proof of Work. Wir haben da ja auch vorher schon ein bisschen was gehört mit Pools und so weiter. Und eigentlich geht es so um Energie, also das Energiegesellschaft und Fortschritt. Und da ist unter anderem auch ein Thema, solche Pools, die eben vielleicht unethisch spielen, also zum Beispiel Munich International Mining. Timo hat da einen guten Artikel darüber geschrieben, dass er das eigentlich auch beobachtet, dass die Leute eben zum Beispiel bei den Pools bleiben, obwohl man ja eigentlich wechseln könnte. Die Lösung ist zum Beispiel eben, wie Markus vorher auch schon gesagt hat, dass man solche Mining-Unternehmen auch in außerhalb von Amerika, zum Beispiel in Paraguay, sich aufstellen, was zum Beispiel auch wieder Munich International Mining ja macht. Sie sind da am Aufbauen von solchen Mining-Anlagen. Im Magazin selber sind wieder Autoren wie Gigi, der Harald Rauter, der Helper, der Timo, wie ich vorher gesagt habe, Ronin, Blockchain-Kette und einige mehr aus der Community. Also das ganze Magazin ist wieder mit 100 Seiten vollgespickt an Informationen rund ums Thema, eben wie gesagt, Proof of Work. Es ist da für alle etwas dabei, also ich sage jetzt mal vom Nerdminer über das Heizungssystem bis zu Bitcoin-Rechenzentren, also jeder, der da irgendwelche Informationen sich holen will, sollte sich eigentlich das Magazin besorgen. Die Ausgabe sollte eigentlich euch allen da draußen helfen, um fundiert gegen diesen Proof of Work FUD, den wir ja immer wieder hören, zu argumentieren. Die Inhalte selber haben eine sehr lange, hohe Zeitpräferenz. Also es wurde absichtlich darauf geachtet, dass die mindestens so lange gültig sind, wie es FUD gegen das Bitcoin-Netzwerk gibt. Also von dem her kann man da sich getrost, dass das Magazin auch vielleicht einen Monat später noch besorgen oder ein halbes Jahr später. Ja, also insgesamt ist das Magazin eigentlich sowieso als gutes Onboarding-Tool gedacht, weil es vor allem auch an Generationen adressiert, wo bedrucktes Papier noch mehr Vertrauen schafft als digitale Inhalte. Und ja, neu besteht auch die Möglichkeit, dass ihr mit einem QR-Code, der jedem Artikel hinterlegt ist, direkt den Autoren oder der Redaktion Feedback geben könnt. Also das heißt, es werden da nicht nur so, also ich sage jetzt nicht in Anführungszeichen nur, ein paar Sets rübergeschoben, sondern ihr könnt da auch direkt hinter jedem Kommentar, hinter jedem Artikel einen Kommentar hinterlegen und uns da euer persönliches Feedback quasi peer-to-peer übermitteln. Was vielleicht auch noch wichtig ist, wir haben ein bisschen gelernt aus der Vergangenheit. Das heißt, wir wollen nicht, dass Copiaros Lagerbestände explodieren. Und darum wird es jetzt in Zukunft nicht mehr 2100, sondern nur noch 1200 Exemplare geben. Also wir haben deflationiert unser Angebot. Und man kann eigentlich jetzt schon sagen, dass in Deutschland nur noch etwa so 700 Exemplare in den direkten Verkauf gehen werden. Also weil da schon bereits eine große Zahl an Vorbestellungen gelaufen ist. Und jetzt kommen wir eigentlich zu etwas, sehr Neuem. Wir wollen den Vertrieb der Magazine etwas besser organisieren, als das in der Vergangenheit war. Und deshalb möchten wir sogenannte Magazindealer quasi versuchen, den Vertrieb über Magazindealer zu organisieren. Das heißt, dass ihr eigentlich die Möglichkeit habt, euch bei Markus oder bei mir über Twitter, Telegram oder was auch immer zu melden, damit und für euer Meetup zum Beispiel Magazine zu bestellen. Ihr bekommt dann auch, sage ich jetzt, ab 10 Exemplaren ein Exemplar gratis obendrauf. Plus noch einen schönen, sage ich jetzt, ein Taschengeld in Set pro verkauftes Magazin. Was auch sicher sehr spannend ist für jeden, für alle, ist, dass ihr euch dann vor allem die teuren Versandgebühren spart. Also das heißt, wenn ihr euch bis zum 21. August zum Beispiel bei uns meldet, dann würden wir denn die Versandkosten komplett übernehmen. Ja, wie gesagt, ab 21. August ist Start. Man kann das, wie gesagt, über uns oder Copiaro und Dezentralshop die Magazine bestellen. Und abschließend noch ist vielleicht noch wichtig zu wissen, dass wir jetzt dann eine kleinere, sage ich jetzt, Verschnaufpause einlegen werden. Ausgabe 3 wird voraussichtlich dann im Frühjahr, Frühsommer 2024, also nach dem Halving und hoffentlich vor dem nächsten Bullenmarkt erscheinen. Ja, also dies ist, würde ich sagen, ausnahmsweise eine klare Kaufempfehlung für das 21 Magazin.
Das dritte ist dann, also das nächste wird dann Privacy sein als Thema, oder?
Ja, genau, das ist Privacy, Freedom of Speech und ja, genau. Mhm.
Ist es eigentlich dann schon okay für einen 21-Podcast, wenn wir da jetzt immer mehr Dealer haben jetzt? Oder wird da auch der Verfassungsschutz dann eingeschalten? Frage für einen Freund. Oder ist Dealer schon noch okay?
Also ich denke mal, warum fragst du jetzt mich direkt, aber gut. Also Dealer ist okay, ich wollte nämlich nur sagen, solange die natürlich ein Gewerbe anmelden und die Steuern abführen.
Übrigens, Steuern sind Raub.
Wahnsinn. Ja,
aber ja, nur wenn du sie abführst. Also von dem her musst du erstmal.
Ja, allein schon das Wort abführen schreckt mich schon ab.
Sau stark, ja. Was haben wir hier noch für ein, was haben wir hier da stehen? Bitcoin-Magazin, was ist das eigentlich? Wer hat das aufgeschrieben? Geht es da um Amsterdam, oder?
Nein.
Oh. Keiner hat es aufgeschrieben, oder was?
Nein, da geht es nicht um
Amsterdam. Nein, also was ist aufgeschrieben habe ich es eigentlich. Da geht es eigentlich um diesen sogenannten Spot-ETF, den es vielleicht gibt oder vielleicht auch nicht. Aber Lodi hat ja gemeint, anscheinend soll es den dann doch nicht geben.
Also es ging rum, Bitcoin Magazine wusste ich nicht, dass die auch darüber berichtet haben. Ich habe es bei Coindesk gelesen, habe es dann erstmal auf Twitter auch geretweetet, fand es aber schon überraschend irgendwie. Also vielleicht zur Erklärung kurz, es gibt ja ETFs, Dann gibt es aber auch ETCs und ETNs. Und die unterscheiden sich ein kleines bisschen. Im Prinzip sind alles
die einfach, Buchstaben, oder was?
Die Buchstaben unterscheiden sich und haben dadurch andere Wörter zum Hintergrund, genau. Und alle drei sind aber börsengehandelte Wertpapiere und bilden halt irgendeinen Basiswert ab. In dem Beispiel halt entsprechend Bitcoin. Und jetzt muss man unterscheiden, wir haben einmal ETFs, kennt ja jeder, und das sind im Prinzip Investmentfonds. Und Investmentfonds sind Sondervermögen. Und das heißt, das investierte Kapital, also wenn du einen Anteil von einem ETF kaufst, dann wird es getrennt von den Gläubigern vom Fondsemittenten. Das heißt, wenn der Fondsemittent, also der den ETF ausgibt, pleite geht, also Insolvenz wäre, dann interessiert dich das in dem Fall nicht, weil du hast die Anteile an dem ETF und musst jetzt da nicht die Gläubiger bedienen. Wenn du jetzt aber ein ETC oder ein ETN kaufst, was es in Deutschland auf Bitcoin schon länger gibt, also im Normalfall, wenn du ein normales Wertpapierdepot bei deiner Bank hast und mal Bitcoin eingibst, dann wirst du sowas finden in der Regel. Und das ist dann aber eine Schuldverschreibung. Das heißt, es ist kein Sondervermögen und wenn der Emittent pleite geht, bist du schlechter gestellt wie bei einem ETF. Und das ist so ein bisschen der Unterschied. Und jetzt gab es diese News, dass es in Europa scheinbar einen Bitcoin-ETF gibt. Dann habe ich aber auch schon relativ schnell gelesen, dass da Leute widersprochen haben, was ein Ding ist, warum es eigentlich nicht stimmen kann. In Europa gibt es keinen ETF oder es ist rechtlich nicht möglich auf einen einzelnen Basiswert. Also du brauchst immer einen Korb. Sprich, es müsste jetzt Bitcoin und ein zweites Produkt sein, dann könnte es von der Bezeichnung her auch ein ETF sein. Also von dem her, ich glaube eher nicht, dass diese News stimmt. Korrigiert mich gern, wenn die Leute irgendwas anderes noch mitbekommen haben, aber mich würde es wundern, wenn jetzt da wirklich ein Bitcoin-ETF, so wie es dort in diesen Artikeln stand, veröffentlicht wird. Der würde laut diesen Artikeln in Amsterdam gehandelt, aber vor allem auch, das stand in den Artikeln auch nicht drin, vor allem nur für institutionelle Investoren, also nicht für private, was in Artikeln also auch anders drin stand.
So wie ich das irgendwie auch gehört habe, würde das ja auch der ganzen Geschichte widersprechen, als dass dieser BlackRock ETF ja eigentlich auch in Europa nicht angeboten werden darf, weil es ja nur ein Asset darunter liegt. Und irgendwie glaube ich, in Europa ist es gar nicht erlaubt, dass nur ein Asset hinter einem ETF liegt.
Genau, und deshalb brauchen wir Bitcoin Cash auch noch drin. Dann wird es funktionieren.
Oder Bitcoin und Sats könnten wir machen.
Ja, also ich glaube, da gibt es auch keine Aufteilung. Wenn du da jetzt 0,1% was anderes kaufen würdest, wäre es rechtlich wieder möglich. Aber du musst den ETF halt erstmal genehmigt bekommen. Ja, also ich würde an der Stelle für alle, die sich irgendwie mit rechtlichen Sachen rund um Bitcoin oder von mir aus auch Krypto interessieren, folgt auf Twitter mal Patrick Hansen. Also der ist immer sehr, sehr gut informiert, der ist da sehr nah dran und der hat das auch relativ schnell dem Coindesk-Artikel widersprochen.
Ja, aber auch sehr viel Shitcoin hat der da in seinem Twitter-Profil, glaube ich, wenn ich mich so recht erinnere.
Das ist vollkommen richtig, ja.
Ja, okay, alles klar. Also von mir keine Folgenempfehlung, ja, eine Endfolgeempfehlung. Ich widerspreche da dem Lodi eindeutig. Also,
nachdem du mir vorher einmal zugestimmt hast bei der Bargeld-Thematik, gleicht es wieder aus.
Gleicht es wieder aus. Sehr gut. Also jetzt kommen wir zur Community. Wir sind schon 1:42. Es wird schon wieder eine 2-Stunden-Folge.
Keine ja, lass dran, da ist dabei. Ja. Dann würde ich gleich weitermachen, weil Stuttgart ist was sehr Erfreuliches passiert. Wir hatten ein Meetup letzte Woche.
Ist ein Kind geboren. Alles gut, war ein blöder Joke.
Wüsste ich jetzt nichts davon, aber gut. Auf jeden Fall waren wir auf dem Meetup letztes Wochenende und da sind zwei Neulinge aufgetaucht und beide sind über die Stuttgarter Straßenumfrage aufs 21-Portal, danke Ben, und dann entsprechend auf die Stuttgart-Gruppe aufmerksam geworden, das heißt zwei Neulinge. Da natürlich danke an Olaf und Frankie für das Video erstmal, geht auch ziemlich viral, aber natürlich von meiner Seite auch der Aufruf an alle anderen Meetups, macht Straßenumfragen oder irgendwelche anderen Sachen, da werden tatsächlich Leute auf euch aufmerksam und kommen dann zum Meetup, also das war für uns sehr erfreulich. Und wenn wir gerade im Ländle sind, der heiß ersehnte Ticketverkauf für die vierte Ausführung von Bitcoin im Ländle startet. Ebenfalls, wie der NetDiver schon mit dem Magazin gesagt hat, steht der 21.8. vor der Tür und am 21.8. um 17.21 Uhr wird es die Tickets für Bitcoin im Ländle Nummer 4 geben. Das Event geht vom 3. bis 5. November Und wir werden am Mittwoch, das ist der 1.11., also ist der Feiertag, und der Donnerstag, 2.11., so ein bisschen ein Pre-Event machen. Da werden wir aber noch Infos raushauen. Ihr könnt im Nachgang auch noch da die Tage dazu buchen, wenn ihr wollt. Also das Main-Event dann entsprechend vom 3. bis 5. November, und Ticketverkauf startet am 21. August jetzt um 17.21 Uhr. Tickets kriegt ihr wie immer unter 21 ausgeschrieben minus stuttge.art. Wir verlinken es am besten auch in den Shownotes. Und weil viele auch immer fragen, ja, es gibt auch ein Event-Ticket ohne Übernachtung, weil wir haben ja auch mehr Personen als Betten sozusagen. Schaut einfach auf der Webseite, und zur Info, die Tickets, wenn ihr ein Bett im Doppelzimmer wollt, die sind gleich vom Preis her wie letztes Mal. Also die Inflation kam zum Glück bei Bitcoin im Ländle noch nicht an.
Was kostet das Ticket eigentlich ohne Übernachtung? Weißt du das?
Müsste ich jetzt tatsächlich schauen, weil wir das so letztes Mal nicht online hatten. Findet ihr aber definitiv im Shop dann schon, also auch vorab.
Okay, sau stark. So, was haben wir noch? Shoutouts. Lass mich ran.
Shoutouts. Jo, gucken wir mal. Am 13. August haben uns 22.000 Satz ereilt. Von Anonymous. Die Folge Lage der Nation Special ist aktueller denn je. Es ist ein gutes Gefühl, nicht allein mit meiner Denke zu sein. Danke dafür. Danke für den Satz.
Und ich würde sagen, da geht auch ein Gruß raus an die impfkritischen Bitcoiner, die nicht an die Wissenschaft glauben.
Ja, auch an die. Dann haben wir am 19.08. ist wieder Pleb Walk in Berlin. Mehr Infos in der Plebwalk Telegram-Gruppe, im Portal Orange Pill App oder auf Meetup. Okay. Und dann haben wir noch eine ganz krasse, kräftige Spende von Kopiaro. Alto Belli. Kleine Kopiaro-Spende für die Riga-Aktivitäten. Honey Badger Don't Care. Hoddle Strong and Spandle Well. Danke dafür. Sehr, sehr cool.
Hast du vorgelesen, wie viele es waren?
212.121 Satz. Meine. Also, ich glaube, so ein Sümmchen hatten wir schon lange nicht.
21, 21, 21, 21. Ah.
Das letzte 21 war leider nicht dabei.
Ja, das nächste Mal, ja. Dann haben wir noch YouTube-Videos, Bitcoin für Einsteiger, Geld als Technologie von Leo Mattes. Ist auch ein interessantes Ding. Hat er, glaube ich, letztens im Ländle gehalten, ne?
Nee, das war nicht im Ländle, das war im Bitcoin-Block-Hotel, das aber in Ploching war.
Aber auch Ploching, ja, Ploching, Ländle ist.
Ländle ist nicht gleich Ländle, lass mir ran.
Nee, ist okay, da hast du vollkommen recht. Aber Ploching, da hinten die Ecke. ja, Saturday for Satoshi, demonstriere für eine bessere Welt. Da war ein junger Mann vor dem EZB-Gebäude oder so.
Ist er immer. Er ist immer noch. Ja, also immer, ich glaube, er hat noch 3-4 Tage. Also alle, die aus der Nähe von Frankfurt kommen, er ist immer mittags so ab 13.21 Uhr, glaube ich, bis 21.21 Uhr. Er wurde ja vorm EZB-Gebäude schon verscheucht und mit Handschellen tatsächlich abgeführt und hat jetzt da so ein bisschen Platzverbot. Er ist sehr aggressiv, also ich weiß nicht, warum er ihn da mit Handschellen abführen muss. Und er wechselt dann so ein bisschen, er steht in der Nähe vom EZB-Gebäude, und wenn da nichts los ist, dann geht er zum Eurozeichen.
Jetzt darf man nicht mal mehr vor dem Gebäude stehen, oder was?
Ja, weil das halt Hausrecht sei. Das war die Begründung.
Ja, aber ich denke, wir haben mit Steuern hier die Straßen und so da bezahlt. Da kann man sich da hinstellen.
Kriegst du da eigentlich die Strafe oder so? Wisst ihr das? Weißt du das? Wenn die dich abführen, ist das Ordnungswidrigkeit? Musst du was zahlen? Oder?
Also oder beim Thema Abführen kenne ich mich aus, was Steuern angeht, aber bei Ordnungswidrigkeiten leider nicht.
Okidoki, ja. Dann haben wir noch ein Video, das kam nämlich gerade raus um 21 Uhr, Mrs. Octopus, Escape to 21 World.
Das abartig gute.
Ja, wir hatten ja vor kurzem schon den Track zu hören bekommen, und jetzt mit Video, zieht euch das rein, schön auf den Like-Button drücken, schön Value for Value raushauen, kommt immer cool bei den Leuten an, und fleißig teilen, spread the word.
Ich kann noch einen kleinen Teaser mit euch teilen, wir haben mit Beppo eine Straßenumfrage gedreht. Also wir müssen noch geschnitten werden. Also in Füssen, Straßenumfrage, mal schauen, ob wir da mit Stuttgart mithalten können.
Ja, sehr cool. Weißt du, wann das kommen soll?
Es muss noch geschnitten werden. Also das, okay. Wir geben Bescheid, wenn.
Ja, 2 weeks. So wie mit 2 weeks hier von Fair Talk. 3 Tage.
Oh ja, zu Fair Talk. Also ich warte auch die ganze Zeit schon. Es tut mir so leid.
Aber es ist guter Content. Also wenn er kommt, werden wir sowieso announcen und zieht euch das auf.
Wenn er kommt, der war so gut, aber es tut mir echt leid. Ich dachte wirklich, das kommt in 3 Tagen.
Markus hat alle fickerig gemacht. In 3 Tagen ist das da. Und wir haben bald Herbst und dann kommt's.
Ich krieg so viele Nachrichten. So, Markus, wann kommt es endlich? Und also das war auf jeden Fall, ja. Muss mir mehr.
Ja, Phoenix hast du schon rausgehauen.
Jetzt warte mal ganz kurz. Wir haben noch etwas.
Wir haben noch was. Daniel. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ja. Genau. Ja, BerlinBitcoinSpace.io. Das Event findet am 5. bis zum 7.10. in Berlin statt. Wer Interesse an einem Ticket hat, der kann mit folgendem Code da wahrscheinlich ein paar Prozente abstauben. Ich vermute mal irgendwie 10, denn der Code heißt 2110. 10 als Zahl ausgeschrieben. Ja, wer wie gesagt auf BerlinBitcoinSpace.io geht und will sich ein Ticket holen, aber den Link mit dem Code haue ich auch nochmal in die Shownotes. Genau.
Aber der Daniel hat nochmal was gesagt.
Ja, aber ich glaube, das ist für die Crew gewesen. Das nee, andere, was
da war noch eine andere Veranstaltung.
Ist das eine Zweiklassengesellschaft oder wie?
Nee, aber ich weiß es auch nicht genau.
Wenn ich nochmal Werbung machen darf für Blab Rap und Blab Music, ihr könnt bei radio.21.space jetzt 24/7 Radio hören.
Ja, gib mir nochmal den Link.
Ja, gebe ich dir dann rein. Dann einfach Radio. Punkt.
Ja, das kann man sich nicht merken.
Oh Gott.
Ich hau alles in die Shownotes rein und dann kann man immer alles schön freilich anklicken. Hast du die andere Message vom Daniel?
Nee, ich finde sie gerade nicht. Aber
okay, Daniel, es tut uns leid, wenn wir das jetzt verbockt haben. Ansonsten findet ihr das bestimmt, das nächste Gewinnspiel auf Nostar. Ansonsten haben wir, glaube ich, alles durch. Ich habe auch noch mal nicht vergessen, also wer jetzt keinen Bock hat, bei Brains sich da gefühlt 20 Seiten auf Englisch durchzulesen, was da alles mit Strato V2 abgeht. Ich habe auch noch ein Video verlinkt von der Prag-Konferenz. Auch noch sehr nice, geht auch nur so, glaube ich, 15 Minuten oder so über Stratum V2. Also wer des Englischen mächtig ist und möchte sich einfach nur mal durch ein Video berauschen lassen, der sollte sich das mal ansehen.
Oh, wir haben noch, heute gab es ja eine Folge mit der Bundestagsabgeordneten. Weißt du, hier.
Kota, Johanna Kota.
Die wird auch bald kommen. Kota, die wird auch bald kommen. Ich weiß nicht, der Stefan, war der auch dabei? Ich glaube nicht, nur sie. Der Stefan ist ja so. Ja, mit Daniel, genau.
Ja, Stefan gehört zu Johanna, ja.
Ja, genau. Und der ist da ja ziemlich aktiv oder Hardcore-Bitcoiner. Stefan ist da eigentlich sozusagen der Treiber hinter dem Projekt. Das wird auf jeden Fall wieder die Snowflakes in Berlin definitiv triggern. Wenn sie Sozialistenbande, wird es ja wieder durcheinander bringen. So. Ja. Rechts! Da wird es wieder rund gehen. Ultra-Rechts.
Shitstorms.
Ja. Die gehen mir so am Arsch vorbei, die Spastis. Habe ich auch mal gesagt. Muss auch mal gesagt sein. Ruft sie alle im Verfassungsschutz an. Jetzt wie so am Arsch lecken.
Zwinker-Smiley.
Ja. Ich schicke noch immer in Magazine hin, an wen ich will. Ich frage da niemanden von den Spackos um Erlaubnis. Ich hätte auch die Magazine an die Linkspartei geschickt, wenn die gefragt hätten, aber die Sozialisten fragen ja nicht.
Die nehmen sich alles einfach. Verbieten.
Ja, die beschlagnahmen es dann wahrscheinlich, ja, weil es ja genau. Muss ja umverteilt werden.
Ja. Deshalb sind bei Copiaro jetzt weniger, dann gibt es weniger zu holen.
Dezentralisiert sich alles. Sehr gut.
Die Magazine werden dann abgeführt.
Die werden abgeführt mit Handschellen, ja. Rechts! Ja, wenn ich das schon immer. Das war schon sehr interessant zu sehen, dass die jetzt zum Thema Milei, dass die deutsche Presse halt so behindert war und du musst halt schon, Schweizer NZZ hat ja wirklich einen tollen Artikel geschrieben. Das ist ja so schon wie Westfernsehen früher in der DDR schauen. Du musst ja jetzt Schweizer Nachrichten lesen, um nicht komplett zu verblöden, weil Deutschland ist halt so am Arsch. Ja, also die Journalisten, weiß ich, die schreiben wahrscheinlich gegenseitig ihre eigentlich Scheiße voneinander ab. Keine Ahnung.
Oder aber wie war das heute? Ich habe das nur ganz kurz am Rande mitbekommen. Da war irgend so ein RTL-Reporter oder so, der irgendwas über die Ex-AfD-Chefin Petri announced hat oder irgendwie so eine gefälschten Tweet da publik gemacht hat, und der wurde jetzt wohl erstmal kurzerhand rausgeschmissen. So kann man es natürlich auch machen. Egal, was man jetzt von welchen Parteien hält, aber die Methoden für ein für so einen TV-Sender sind halt schon peinlich.
Ja. Naja.
Okay, ich würde sagen...
Markus, nur noch schnell. Markus, ja. Wir wollten ja kurz noch über die Abo-Geschichte reden. Haben wir das im Griff, wie viele Abos das da verkauft wurde und an wen?
Weil ja, aber das ist ja, die Aufnahme läuft ja noch, angesprochen. Ist das intern.
Bleibt in der Familie.
Warum macht das eigentlich nicht jemand anders? Warum muss ich jetzt schon wieder das machen? Ja.
Du musst doch einen finden.
Ja, wir wissen schon, wie viele Abos das sind. Ja. Also der Copiaro weiß Bescheid.
Der Copiaro hat ihm gesagt, du weißt Bescheid. Das soll ich dich fragen.
Tränen in den Augen. Herrlich.
Lass mir ran, da können wir das rausschneiden. Mit Gas.
Ich schneide das ganz bestimmt nicht raus.
Jetzt wird einmal on air wenig geklärt, dass Markus wirklich, wirklich irgendwas macht und dann läuft es nicht.
Nein, also wir haben es ja auf unserem, also der Dennis hat das ja alles so programmiert, dass es funktioniert. Jetzt meldet sich der Dennis und sagt, ich weiß wo nicht. Na, alles gut. Wird auf jeden Fall funktionieren, also bin mir sicher.
Ja, weil ich wurde also da schon direkt angeschrieben, wo ich geschrieben habe, dass die Auflage runtergeht. Habt ihr an die Abonnenten gedacht?
Wir haben an die Abonnenten gedacht. Glaube ich jedenfalls.
Sehr gut.
Doch, wie viele weiß ich eigentlich ganz sicher. Also wie viele, das weiß ich nicht. Aber ich bin gespannt, ob wir die KYC-Daten von denjenigen haben oder ob die irgendwo verschwunden sind.
Ja.
Werden wir sehen, ob wir da...
Ach, ja. Wo wir jetzt noch on air sind, ich brauche noch ein Feedback. Ich weiß nur nicht mehr, wer es war. Jetzt hat jemand Bitcoin-Kurse gegeben für den Raspberry Blitz. Und da gab es 2 Online-Kurse, Anleitung zur Software.
Ja, Ben war das doch, oder? Ben.
Warst du das?
Ja. Ich war das.
Wie liefen die?
Gib mal ein Feedback. 21 ist so geil.
Die liefen sehr gut, ja. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben 1:1 die Fragen geklärt, die da offen waren. Und ich muss mal wieder weitere Termine einstellen, damit dann wieder weitere Leute da mitmachen können.
Also du hattest auf jeden Fall Anlauf. Die Leute hatten Bock auf diesen Online-Support. Also ich meine, die können halt auch direkt live Fragen stellen und...
Ja, genau. Und dann halt auch live mal zu erfahren, wie man eigentlich Fehler debuggt und wie man da reingeht an seinen Raspberry Blitz. Da haben die meisten Probleme mit. Was mache ich, wenn ein Fehler passiert?
Was mache ich, wenn ein Fehler passiert? Das ist immer sehr gut. Nee, ich habe leider zu viele Chats bei Telegram und ich war wild am Suchen. Ich so, boah, verdammt, wo stand das denn? Und ich wusste nicht mehr, wer das gemacht hat. Aber das hat sich ja jetzt ziemlich schnell geklärt.
So richtig hat man es eigentlich noch nicht erfahren. Ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr Werbung machen für dich, Ben, oder?
Ja, es war auch wirklich erstmal nur zum Ausprobieren und Selbsterfahrung. So. Aber macht Spaß und kann ich in Zukunft auch bald mehr anbieten.
Also das nächste Mal vielleicht sagen wir das am Anfang der Folge, wenn noch jemand zuhört, und dann wird er auch entsprechenden Zulauf haben.
So, das Beste kommt zum Schluss.
Genau, so sieht's aus.
Ja, okay. Meine Hoffnung ist ja auch, dass jetzt wenig zuhören gerade.
Irgendeiner schneidet es raus, versprochen. Und dann kommt ein Bindel drunter.
Und Cherka, also gut. Cherka braucht Channels, macht einen Channel auf zum
Cherka. Aber das habe ich heute auch gesehen. Ja.
1 Million, da seid ihr dabei. Der Cherka, der Präsi, der braucht wieder, der muss es wieder flüssig haben, damit er wieder abführen kann. Okay, bevor wir jetzt noch weiter uns hier verzetteln, ich würde sagen, Podcast bewerten, wie immer, ihr kennt das Spielchen, Spotify, Apple und Co., da wo es geht, Sternchen, Text schreiben und gerne verlinken, ansonsten heißt es Satz stapeln, Not laufen lassen, kümmert euch freilich um eure Backups, Lightning-Channels öffnen, der Checker braucht, und ich würde sagen, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Oder den Zuhörern einen schönen Tag, whatever. Und dann
war es das wohl für heute mal wieder. Ich würde sagen, ciao, ciao. Talk you soon.
Ciao.
Ciao zusammen.
Ciao zusammen. Und tschüss. Ciao, ciao.
Die On- und Off-Ramps gehen weiter. Immer mehr große Vermögensverwalter kommen rein. Bitcoin-Spot-ETFs gibt es ja schon in Kanada, in Europa. Die Amerikaner kommen auch noch. Es gibt immer mehr Banken. Und sie verstehen es immer noch nicht. Wie kann denn das sein? Wie kann man denn so dumm sein? Wie kann man denn... Da muss man ja nicht Tomaten auf den Augen und Ohren haben, sondern Wassermelonen und Kürbisse. Das ist das Ding. Und jetzt kommt einer der mächtigsten Menschen der Welt, kommt auf Fox Business und sagt live, yo, Bitcoin ist internationales Geld, sieht so aus, als wäre es hier, um zu bleiben, kennt keine Grenzen, Inflationsschutz und. Und die Leute verstehen es immer noch nicht, der Preis ist immer noch bei 30.000. Warum ist der Preis bei 30.000? Naja, weil die Leute halt dumm sind. Was wollt ihr denn noch haben? Oder nicht ihr, ihr habt es ja verstanden, ihr schaut diesen Kanal und ihr seid alle fleißig am Stacken, okay? Aber was wollen sie denn noch? Was brauchen sie denn noch? Was brauchen sie denn noch? Habt ihr Bitcoin immer noch nicht verstanden? Jetzt ist es vorbei, jetzt ist es vorbei. Und Bitcoin gibt einfach einen Fick darauf. Die Leute verstehen es nicht. Aber Leute, jetzt doch mal ernsthaft. Jetzt doch mal ernsthaft. Jetzt gibt es Bitcoin seit 14 Jahren. Habt ihr Bitcoin immer noch nicht verstanden? Und Bitcoin gibt einfach einen Fick darauf. Jetzt ist es vorbei, jetzt ist es vorbei. Was brauchen Sie denn noch? Was brauchen Sie denn noch? Oh, das ist doch wow. Holy moly, das gibt's doch gar nicht mal. Was mache ich denn hier den ganzen Tag?